Und Titlefights sind ja auch so ein bisschen, ich würde sagen, so sehr szenische Hardcore-Kids. So, ja. Eher die, also ich würde mich zum Beispiel mehr mit Titlefight identifizieren, als ich es mit A Day to Remember tue. Mhm. Es gibt so eine Einstellung, wo, ich weiß wiederum, also wieder irgendwie offenes Feuer so für mich, ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber der geht so. Wisst ihr, was ich meine? Dieses, wo die so einen Breakdown in A Cappella singen. und dann spielen die diesen Song und Titlefight halten halt nur mit dieser Kamera auf diese Band und dann zurück zu einem von der Band, die da sich so mega darüber lustig macht. Und das hat mein Bild komplettiert. Aber wie gesagt, ich habe mich nie wieder so richtig intensiv mit dieser Band beschäftigt.
Ja, moin moin zusammen. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Kerngeschäft. Lieber Lin, heute haben wir mal wieder einen Gast dabei. Wir zwei beide. Der liebe Hansol von Shoreline ist mit am Start. Schön, dass du da bist, Hansol.
Hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Wir nehmen an einem Freitagabend wie immer auf. Es ist gerade sehr stürmisch. Mir geht's Steht alles noch bei dir?
Ja. Also ich habe mein Fahrrad sicher geparkt und alles Weitere sehen wir morgen früh, würde ich sagen.
Sehr schön. Hanso, ich gehe davon aus oder ich befürchte, dass nicht jeder dich kennt. Magst du dich mal ganz schnell vorstellen, wer du bist und was ihr so für Musik macht?
Klar, also ich heiße Hansol. Ich spiele in einer Band, die heißt Shoreline aus Münster. Und ich würde sagen, wir machen so Emo-Punk. Musik, Punkrock, Emo-Punk, Hardcore, wenn man irgendwie in der Ecke.
Und ihr habt vor kurzem auch ein neues Album rausgebracht. Vor ziemlich genau 2 Wochen. Growth heißt das.
Auch das ist richtig.
Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich habe auch die Review darüber geschrieben. Deswegen weiß ich auch mit vollem Herzen, dass ich diese Platte auch weiterempfehlen kann. Wie happy bist du? Also wie geht's so? Vor dem Release ist natürlich immer stressig. Und wie geht's dir jetzt so nach dem Release, kurz danach?
Mir geht's gut damit. Also, und ich glaube, ich kann da auch für alle anderen in der Band sprechen. Also die Platte ist zum Glück richtig gut angekommen. Wir haben also wirklich viel schönes Feedback bekommen, sowohl einfach von Leuten, die sich die Platte gekauft haben, aber auch, also ich bin jetzt zum Beispiel, bin ich wieder bereit für ein Podcast-Interview nach 2 Wochen Pause. ich durfte viele Interviews führen mit anderen Blogs und Scenes und so weiter. Also dementsprechend war irgendwie auch da das Feedback dann auch sehr umfangreich. Also insgesamt sind wir, glaube ich, alle ziemlich happy, wie es gelaufen ist. Ja.
Bist du tatsächlich auch der Mann für die Interviews? Ich habe mich im Vorfeld natürlich auch mal durch das eine oder andere Interview geklickt und habe gemerkt, irgendwie sieht man immer dein Gesicht. Ist das so abgesprochen bei euch oder sind die anderen einfach scheu?
Also größtenteils. Das liegt in der Natur so ein bisschen der Sache, weil natürlich viele InterviewpartnerInnen über die Themen der Platte sprechen möchten, im Idealfall. Und ein großes Thema auf der Platte ist eben anti-asiatischer Rassismus, den ich quasi aus einer sehr persönlichen Perspektive behandle. Und da ist es meistens halt dann sinnvoll, wenn ich darüber spreche. So, ich habe jetzt auch in den letzten Interviews so versucht, ein bisschen mit den anderen die Gewichtung so ein bisschen anders zu legen, dass die anderen auch mal ein Interview führen. Weil ich nach einer Zeit auch so ein bisschen mürbe geworden bin, um ehrlich zu sein. Aber also ich glaube, es liegt am ehesten daran.
Okay. Leni, ey, jetzt habe ich dich so ein bisschen übergangen. Wie geht's dir eigentlich? Bei dir auch noch alles fit oder?
Alles gut. Ich komme quasi aus dem Sturm gerade. Ich habe mich auf dem Weg zum Einkaufen gemacht und bin in dem Sturm wieder zurückgegangen. Aber ist alles gut geblieben, alles nichts passiert. Und ja, mir geht's soweit eigentlich ganz gut, ja. Ich kann mich nicht beklagen.
Sehr gut, sehr gut. Apropos neue Releases, wir sprechen ja immer ganz gerne auch über neue Musik und da ist diese Woche eine ganze Menge wieder rausgekommen, aber ich glaube heute, wie Arndt Zeigler so gerne sagt, wir haben eine pickepackevolle Sendung vor uns, halten wir uns das mal so ein bisschen kurz, aber über 2 Sachen würde ich super gerne mit euch sprechen. Simple Plan haben einen neuen Song rausgebracht, zusammen mit dem Derek von Sum 41, Ruin My Life. Hansol, hast du den gehört?
Also ich habe den neuen Simple Plan nicht gehört, den neuen Simple Plan Song, aber ich bin ja ich glaube, Simple Plan war bestimmt die erste oder die zweite Pop-Punk-Band, die ich jemals in meinem Leben hörte.
Mega.
Ja, also wenn ich jetzt so zurückschaue auf die Songs, so ein bisschen, da ist vieles davon auch schlecht gealtert.
Ja.
So, aber also meine Schwester fand die halt richtig toll, so als, ach, keine Ahnung, als sie 15 war und da war ich halt 11 oder 12 so, deswegen habe ich das dann schon auch so ein bisschen gehört.
Okay. Wenn wir gerade dabei sind, was sind so deine Einstiegsbands gewesen?
Also viel Green Day auf jeden Fall. Also sehr viel Green Day. Ich glaube, ich würde sogar behaupten, das ist die erste Band, in die ich mich so richtig reingefressen habe. So mit alle Songs auf der Gitarre lernen, sich jedes Interview anschauen und dann so tun, als wäre man in der Band. So, das war meine erste, meine erste Band, mit der ich das gemacht habe. Danach habe ich so viel so eher so szenischeren Punkrock gehört. Also Strike Anywhere habe ich viel gehört, Anti-Flag, auch sehr viel Rise Against, so. Genau, so das war so mein Einstieg.
Cool. Leni, hast du den Song gehört?
Ich habe ihn tatsächlich gehört, aber gar nicht geplant, wie, ne? Und da kam mir, das habe ich, glaube ich, heute auch in unserer WhatsApp-Gruppe so ein bisschen dann thematisiert, da kam mir der Gedanke, klingt Simple Plan jetzt wie A Day to Remember oder klingt A Day to Remember jetzt wie Simple Plan? Weil das war das Erste, was mir eingefallen ist. Also quasi das letzte Album zusammengefasst ist das, was ich so noch im Kopf habe. Und so klang halt dieser Simple Plan Song. Und aber ich fand ihn cool. Ich bin super großer, was heißt super großer, aber ich bin großer, gerade aus dieser Pop-Punk-Ära ist, glaube ich, so Sum 41 so meine Band gewesen, weil die immer ein bisschen dreckiger, rockiger, näher am Metal waren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt oder wisst, bei diesem Metal-Icon-Ding von MTV mit Metallica damals haben Sum 41 Master of Puppets, nee, irgendwas haben die gecovert.
Ich glaube, es war Master of Puppets.
Sad But True oder so? Ich weiß es nicht mehr. Sie haben irgendeinen Metallica-Song gecovert und das war halt so dermaßen geil damals. Also ich fand das damals so dermaßen geil und deswegen war Sum 41 immer mein Ding. Und ja, und auch jetzt mit Simple Plan funktioniert wunderbar der Song. Also es ist irgendwie, die sind richtig stark. Ich hab, also Simple Plan hat man so lange gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und dann kommen sie wieder so ein bisschen, also zumindest für mich. Und ich, qualitätsmäßig wieder top-notch, Wahnsinn.
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Musikvideo vorhin auch gesehen, ich habe zu meiner Freundin gesagt, es ist an der Grenze zur Cheesiness, weil du hast halt den Pierre Bouvier, heißt er, glaube ich, der Sänger von Simple Plan, steht da halt mit einem Emo's Not Dead T-Shirt und in dem Video ist halt ein Mädchen oder eine junge Frau, wie auch immer, die halt die ganze Zeit auf dem so Bett rumspringt und so ein bisschen irgendwie die Bude klein macht und so, es halt so Heartbreak-mäßig ist und das ist halt alles so ein bisschen, also je nachdem, wie du das liest, ist es halt schon ein bisschen so, ach Jungs, ihr seid also müh zu alt, also für meinen Geschmack, für diese Thematik und für diese Darstellung, weißt du? Ihr seid immer noch da so ein bisschen, auch wenn ihr vielleicht euch vielleicht weiterentwickelt habt und der Song auch wahrscheinlich eine erwachsenere Reaktion vielleicht auf dieses Heartbreak-Ding ist, als man vielleicht vor 20 Jahren gemacht hat an deren Stelle. Aber es ist halt trotzdem immer noch so dieses Pop-Punk-Love-Song-Ding in den Mid-40ern schreiben, weiß ich nicht, funktioniert auch nicht immer.
Das hört sich übelst cringe an. Aber
ja, das ist es, das ist es halt.
Aber wer bin ich, um das zu beurteilen?
Ja, das ist halt so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die hätten es halt ein bisschen, es hätte noch mehr knallen können im Chorus. Also es fühlt sich so ein bisschen glatter an, wie so eine typische Pop-Punk-Radio-Version eines Pop-Punk oder eines Punk-Songs, der halt eigentlich laut sein könnte. Irgendwie habe ich das Gefühl, er könnte mehr scheppern, aber das ist so mein Gefühl einfach. Ja.
Du hast vorhin gesagt, das erinnert dich an A Day to Remember. Ist denn der aktuelle Stand von A Day to Remember immer noch, dass die dazwischen so heftige Breakdowns machen?
Nee, ja, eher eigentlich nicht mehr. Also wir hatten da auch in der Folge drüber gesprochen. Wir waren sehr alle der Meinung, dass uns das Album nicht mehr so wirklich gefallen hat. Und ich glaube, seitdem und dem davor ist es ein bisschen ruhiger geworden, was diese Breakdowns angeht. Die sind etwas mehr in die Pop-Punk-Richtung noch abgedriftet.
Okay. Also der neue Simple Plan-Song hat auch keinen Breakdown, wenn es
so
laut. Okay. Na gut.
Ja. Ja.
Wobei man bei Dead to Remember sogar fast schon Pop-Rock sagen kann. Also es hat stellenweise schon eher was von Imagine Dragons als von Moshpit-Action, sag ich mal, als Platt.
Also ich erinnere mich ziemlich genau daran, dass ein Freund von mir hat dieses A Day to Remember Album, dieses eine, ne, wo so ein Typ in so einem Zeitglas, in so einer Sanduhr. Ach so,
ja. Sitzt, what separates me from you, glaube ich.
Ist okay, ich spreche mit der Fachperson dafür. Ne? Er hat mir dieses Album geschickt, weil er meinte, das findest du ja so cool. Dann habe ich mir das angehört und diese Pop-Punk-Parts finde ich auch alle cool. Und dann kamen diese Breakdowns und ich habe original Kopfschmerzen davon bekommen. Ach, krass. Keine Ahnung, ich war halt 15 oder so und dann habe ich es weggemacht und seitdem habe ich die irgendwie eingespeichert als Schmerz in meinem Kopf. Habe ich seitdem nicht mehr so viel gehört.
Ich bin jetzt gerade auf die Reaktion unserer HörerInnen gespannt, die genau das jetzt von dir hören.
Wahrscheinlich übelster Hate. Aber na gut. Ich denke mir immer bei so großen Bands, die könnten ja nicht so mega groß geworden sein, wenn die schlecht wären oder wenn die Musik kacke wäre, ne? Wenn genug Menschen sich einig sind, dass das cool ist. Und ich mit 14 der Meinung war, dass das nicht cool ist, dann haben die bestimmt schon doch ihre Daseinsberechtigung so. Also kein Hate.
Aber das ist auch das. Aber ich finde, das ist auch total spannend, jetzt auch einfach mal deine Perspektive zu so einer Band zu hören, der jetzt vielleicht auch eher aus dieser, ne, wie gesagt, so Strike Anywhere, Rise Against, Anti-Flag Richtung kommt, die ja nochmal ganz andere Definition vielleicht vom Punk ist, als jetzt vielleicht Day to Remember und Co. das definieren würden. Ne?
Ja.
Ich finde es auch sehr erfrischend, mal so eine Meinung dazu zu hören, weil A Day to Remember ist so eine Band, die für mich in meinem Kosmos und meinem sozialen Umfeld immer so war. Also es war nie jemand, der sagte, ich finde die voll scheiße oder zumindest nicht so begründet, wie du es jetzt gerade getan hast, so ein bisschen.
Ja.
Weil immer so, ja, es ist cool, kann man hören, so immer, oder voll geil. So, das war der einzige Tonus, den ich immer gehört habe zu dieser Band.
Ja. Ja, oder ist nicht mehr hart genug, muss mehr Breakdowns sein.
Ja, mehr oder die Breakdowns fehlen. Ja. Ist aber auch irgendwie kein Argument, finde ich halt so. Das ist halt so.
Kennt ihr die Band Title Fight? Wahrscheinlich schon.
Ja, klar, ey. Ja,
okay.
Einer meiner Lieblingsbands.
Also es gibt von denen so eine YouTube-Mini-Doku. Da sind die gerade auf Tour mit Rise Against. Und sie waren auf der Tour, glaube ich, der Opener. Und A Day to Remember hat der Main Support. Und Title Fight sind ja auch so ein bisschen, ich würde sagen, so sehr szenische Hardcore-Kids. So, eher die, also ich würde mich zum Beispiel mehr mit Title Fight identifizieren, als mit A Day to Remember Tour. Mhm. Es gibt so eine Einstellung, wo, ich weiß wiederum, also wieder irgendwie offenes Feuer so für mich, ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber der geht so. Wisst ihr, was ich meine? Dieses, wo die so einen Breakdown in A Cappella singen. und dann spielen die diesen Song und Title Fight halten halt nur mit dieser Kamera auf diese Band. Und dann zurück zu einem von der Band, die da sich so mega darüber lustig macht. Und das hat mein Bild komplettiert. Aber wie gesagt, ich habe mich nie wieder so richtig intensiv mit dieser Band beschäftigt.
Ist mir gar nicht gefallen. Ich glaube, wenn du aus dieser einen Ecke kommst, dann ist es halt auch eher nicht so naheliegend.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Ja. Es sei dir verziehen, sage ich mal.
Ja. Amen, danke.
Amen. Was diese Woche ist diese Woche oder in den letzten 2 Wochen, glaube ich, auch für mega Aufsehen erregt hat, war der Auftritt von dem lieben Ed Sheeran zusammen mit Bring Me the Horizon bei den Brit Awards. Mhm. Ed Sheeran, der seinen Song Bad Habits quasi in einer etwas rockigeren bis metaligeren, das klingt so cringy, wenn ich das sage, aber
in Anführungsstrichen
Version dargeboten hat. Und dazu ist halt auch die Studio-Version auch noch veröffentlicht hat. Ich glaube, die kam jetzt am gestrigen Donnerstag raus. Mhm. Kurz eure Meinungen dazu?
Also ich finde ja beide Artists spitze. Und weil Bring Me the Horizon, dritter Versuch, sowieso für mich als Pop verordnet sind, also nicht mal mit negativer Konnotation, sondern ich finde es einfach eine solide Pop-Band oder eine solide Rock-Band, war das für mich jetzt irgendwie auch nicht besonders verwunderlich. Ich dachte eher sogar, boah krass, dass Bring Me mittlerweile so groß sind, dass die zusammen featuren, also dass die zusammen spielen, weil gefühlt hätte ich die noch so eine Stufe darunter eingeordnet.
Ja. Ich glaube, je nachdem, aus welcher Perspektive du kommst, ist die Sichtweise definitiv verständlich. Also ich glaube, im Core-Genre, sage ich jetzt mal, sind die mit Sicherheit sehr weit oben mittlerweile angekommen. Für den gemeinen Pop-Hörer ist da auch sehr schnell die Luft sehr dünn, sage ich jetzt mal. Da kennst du vielleicht ein, zwei Songs noch, die mal im Radio liefen. Leni, was sagst du?
Ich fand den Auftritt schwierig. Also ich fand den gut, weil er das zusammengebracht hatte. Und ich bin auch eigentlich ein alter Ed Sheeran-Fan. Ich habe ihn halt bis zu seinem Ex, glaube ich, habe ich ihn noch sehr verfolgt. Danach habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Bring Horizon ist sowieso eine geile Band. Da bin ich absoluter Fan von. Egal, was die gemacht haben, sei es neu oder alt. Auftritt war ein bisschen, weiß ich nicht, so vom musikalischen Können her waren da so ein paar Schnitzer dabei, die hätten nicht sein dürfen, aber ich finde es gut, dass das passiert ist, weil es so ein bisschen Bring Me Horizon, auch diese ganze Szene, die dahinter steckt, so ein bisschen mehr ins Rampenlicht rückt. Und ich finde, Ed Sheeran ist schon auch so eine Nummer von Künstlern, mit denen die ja gefeatured haben, das hatten die halt vorher noch nicht. Und das kenne ich auch eigentlich von keiner anderen Band in der Größenordnung. Also das Letzte, wo ich sagen würde, da waren sie ungefähr nah dran, war halt mit Youngblood von der Größe her. Aber das ist ja auch nochmal ein Schritt, ne, von Youngblood zu Ed Sheeran. Ed Sheeran ist so jemand, der macht Arenen voll. Der spielt halt, der macht halt diverse Nummer 1 jetzt in den Charts. Ist auf der ganzen Welt, wird er gern gesehen, keine Ahnung. Und ist cool. Finde ich an sich die Kollabo richtig gut. Und auch den Song dann als Studioversion gefällt mir wirklich gut. Vielleicht noch so einen leichten Höhepunkt habe ich so ein bisschen vermisst. Aber mein Gott, finde ich ansonsten in der Umsetzung einfach vernünftig. Ja.
Habt ihr das Gefühl, wenn man den Song jetzt so hört? Ich weiß nicht, Hanso, hast du auch die Studio-Version jetzt gehört? Kennst du beide Varianten davon?
Ich sogar ausschließlich. Also ich habe dieses Video nicht gesehen.
Okay. Die Storyline ist ja tatsächlich, es war dieser Auftritt und dann ging das schon so viral, dass halt viele sich darüber aufgeregt haben, wie kann das denn bitte sein? Wie können sich denn Bring Me the Horizon mit Ed Sheeran auf eine Bühne stellen? Dieser typische Social Media Mob, der einfach.
Aber warum? Ist er in irgendeiner Form problematisch oder einfach weil er ein Popkünstler ist?
Weil er ein Popkünstler ist. Das ist es einfach.
Das ist schrecklich, ey.
Da in Klammern auch gesetzt, wer sich jetzt, also auch vielleicht von unseren HörerInnen, was ja gut sein kann, wer sich mit Ed Sheeran noch gar nicht auseinandergesetzt hat, finde ich, unbedingt mal machen. Hat eine super interessante Vita.
Geheimtipp.
Ohne Scheiß. Es gibt
Up and coming.
Wenn ihr noch nicht gehört habt, Ed Sheeran, solltet ihr im Auge behalten. Nee, aber man ist ja sehr schnell. Ne? Hat irgendwie irgendein Künstler oder eine Künstlerin, die jetzt gerade so omnipräsent ist und sagt dann, ja, Popmusik finde ich alles scheiße, interessiert mich nicht. Aber man vergisst ja sehr schnell auch die Geschichte dahinter einfach. Und das hat ein Typ, der über Jahre, glaube ich, einfach komplett alleine durch Pubs gezogen ist, irgendwie ohne Kohle, hat sich da irgendwie mit einem Klingelbeutel quasi so hochgearbeitet und ist dann halt auch live irgendwie mit Effektboard und so, was der da alles abreißt, das ist schon krass. Also das ist schon wirklich heftig. Ich glaube nicht, dass das jeder Metal-Künstler so könnte, um da so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen. Aber deswegen ist es halt so viral gegangen. Viele haben da einfach gesagt, Pop, das geht halt gar nicht. Ne? Ich habe mir heute aber die Frage gestellt, wenn ich den Song jetzt so hören würde, ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand, der halt aus dieser Ed Sheeran-Ecke kommt, aber grundsätzlich offen ist für Gitarrenmusik, dass er oder sie halt tatsächlich Interesse an vielleicht etwas lauterer Musik bekommen könnte. So, weil es ist halt die Linkin Parks und Evanescence, Bring Me to Life ist ja auch so ein Ding, was damals auch bei Viva und so lief, so als Einstiegsdroge. Das hast du heute ja auch nicht mehr so oft. Stimmt ihr mir dazu oder ist das eher so?
Vielleicht, ich glaube schon.
Ja. Also ich finde, Bring Me to Horizon haben da das größte Potenzial dazu, genau das zu sein. Halt nicht im Sinne von, ich sag jetzt einfach mal so eine Biffy Clyro oder sowas, ja, das ist aber dann, oder Royal Blood ist halt jetzt vielleicht auch Rockmusik, aber kein Einstieg in was Härteres, ne? Also das ist schon schwieriger bei denen. Und Bring Me the Horizon schaffen es halt so ganz guten Spagat zwischen einer angenehmen Härte oder aber auch einer catchy Chorus oder catchy Hooks halt, ne? Sodass die Leute dranbleiben und mit dabei bleiben und sagen, ey, cool.
Das ich stell mir gerade vor, wie so ein 15-jähriges Kind. Also, keine Ahnung. Stell dir vor, einfach ein 15-jähriger Mensch, der sich diese Kollabo anhörte und dachte so, ah, okay, Bring Me The Horizon, klingt ganz nett, ich höre mir mal noch mehr von denen an. Ja, und dann hörte sich so das zweite Album an.
Dreckkopfschmerzen.
Dreckkopfschmerzen, ja, genau.
Das ist ja so der Insider-Joke auch in der Bring Me The Horizon-Community, wie so, geht auf ein Konzert und Bring Me The Horizon hauen halt irgendwie, keine Ahnung, vor Stevie Wonders Eyes Only raus auf dem Konzert oder Pray For Plague oder sowas und dann sitzen sie da und sind geschockiert von den harten Tönen, keine Ahnung. Finde ich halt spannend, könnte halt gut funktionieren.
Da gibt's ja auch die witzige Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr noch diese Ballade More Than Words von Extreme kennt, aus den 90ern, so ein ultra cheesiger Balladen-Rocksong, was auch immer, Akustik-Ding. Aber Extreme waren halt eine Heavy-Metal-Band, so, und die sind halt mit diesem Song aber sowas von steil gegangen. Überall, Radio, MTV, überall lief das Ding und sind halt alle auf diese Konzerte gegangen, haben dann aber gemerkt, oh fuck, das ist halt echt, das ist kein Akustikkonzert hier, das ist halt voll das Heavy-Metal-Ding.
Finde ich gut.
Ja, Geschichten, die Musik schreiben kann, ne?
Genau.
Hanso, wie stehst du so zum ESC im Allgemeinen? Ist das etwas, was du verfolgst oder geht dir das so am Hinterteil vorbei?
Also ich weiß wirklich wenig darüber. Nicht mal aus aktivem Desinteresse. Also es ist nicht so, als hätte ich mich einmal damit befasst und hätte es scheiße gefunden und deswegen nicht mehr weiter verfolgt, sondern irgendwie fliegt das so in so einer kompletten Parallelwelt von mir.
Ach, krass.
Ja, ich wusste vorhin auch, also ich wollte das vorhin, ich habe kurz überlegt, ob ich es sage und ich tue es jetzt. Ich habe manchmal so das Gefühl, ne, wenn du auch so sagst, ich glaube, du verfolgst so ein bisschen auch wahrscheinlich durch Morecore ein bisschen mehr so Communities, dass so die Musik, vielleicht die Fangemeinschaft von zum Beispiel so einer Band wie Bring Me sagt, aber das fliegt so ganz doll an mir vorbei. Also ganz viele von den Dingen, die ihr gerade erzählt habt, so ne, wie die Reaktion war und so, das checke ich gar nicht. Irgendwie, manchmal kommt es mir sogar so vor, als würde man über Fußball reden. Also die Art, wie man darüber spricht, ist so ein bisschen, und dann wiederum, also nicht mal böse gemeint, so, weil ich bin ja eine Person, ich bin ja so ein Anti-Fußball-Fan. Also immer, wenn Leute so richtig krass über ihr Fußballverein sprechen und so, heute Abend ist ja Anstoß und so. Da muss ich da so
auch eine Sache, Fußballsport.
Die glaub ich niemand sagen würde. Ne? Weißt du machst mich gerade so glücklich mit dieser Aussage. Ich fühle mich immer total deplatziert zwischen Thilo und Mike dabei. Das ist ganz schlimm.
Okay, Mike, du bist Fußballfan,
höre ich. Ja, durch und durch. Aber alles gut, ich verstehe das total.
Okay, also das verstehe ich dann immer so nicht so sehr, ne? Und dann, wenn ich aber Menschen über Musik so sprechen höre, ne? Also zum Beispiel die und die Person oder diese Band hat den neuen Song rausgebracht und es hat das und das gemacht. Ich bin mir komplett sicher, wenn Fußballfans dazu hören, das ist der genau gleiche Effekt, wie wenn ich Leuten über Schalke und Borussia Dortmund spreche. Das ist komplett das Gleiche.
Finde ich gut.
Kann ich verstehen. Also es ist quasi der Fußball-Podcast unter den Musikhörern oder so.
Das sollten wir in den Trailer aufnehmen, den wir noch
machen. Der Fußball-Podcast unter dem Musik-Podcast.
Ja, aber schön, dass du trotzdem da bist.
Nein. Genau.
Genau.
Lass mich genauso stehen. Ich habe deine ursprüngliche Frage leider vergessen.
Wie du zum ESC stehst, ob das etwas ist, was dich so tangiert oder so überhaupt gar nicht.
Also genau, um den Bogen, in den sehr großen Bogen zu schlagen. Der ESC
die Flanke zu schlagen.
Genau, der ESC ist die Europameisterschaft der Musik für mich. Dementsprechend wenig Interesse hatte ich bisher dafür.
Was ein Zitat, ich finde das herrlich. Das ist das die Europameisterschaft der Musik, finde ich.
Ja, es ist doch auch.
Oder? Ja, voll. Es ist echt so.
Eine sehr, tatsächlich sehr schöne Vorlage, gerade zu dieser Thematik, warum ich da eigentlich, also wirklich, als hätten wir uns abgesprochen, was wir wirklich nicht gemacht haben. Es ist ja so, unsere lieben Freunde, wenn man so will, von Eskimo Callboy, waren ja zuletzt, also ich glaube, unseren ZuhörerInnen brauche ich es nicht erklären. Hanso, ich habe dich vorhin abgeholt, vorab, weil du gesagt hast, du steckst da nicht drin, dass du hast da nicht so viel mitbekommen um die Thematik. Aber vielleicht nochmal in kurz, also Eskimo Callboy hatten sich beworben, wurden nicht genommen, alle rasten aus. So, und alle rasten wirklich völlig aus und ich bin auch schockiert, was für Wellen das schlägt, auch international, auch wirklich in den USA, YouTuber,
ja, voll.
Thing McKenty, Nick Nocturnal oder wie er heißt und Co. Also
Reaction Channels ohne Ende halt.
Okay.
Danke, so, also, danke Lynn. Ja, also dafür bin ich da. So, weiter bin ich auch nicht. Also das ist das, was ich so. Aber quasi, du hast wirklich weltweit rasten gerade alle aus, weil Eskimo Callboy nicht beim ESC mitmachen dürfen. Wir hatten eine Sonntagsfrage gestellt. Jetzt mal kurz Werbung. Wir haben ja neuerdings auch für diesen oder für den Podcast einen Instagram-Account. Wenn ihr dem noch nicht folgt, macht das doch mal gerne. Mocker Podcasts, da findet ihr uns. Da könnt ihr mit uns auch jetzt endlich direkt in Kontakt treten. Und da haben wir auch die Sonntagsfrage gestellt, von wegen, warum rastet ihr so aus? Was ist euer Problem damit, dass Eskimo Callboy jetzt nicht beim ESC mit dabei sind? Und viele haben halt gesagt, naja, das geht ja nicht, die wollen ja irgendwie von wegen dem Metal, oder die sind nicht bereit für Metal, oder das wäre alles so peinlich, was Deutschland jetzt wieder rausbringen möchte, und so muss sich Deutschland nicht wundern, dass wir da immer auf dem letzten Platz sind oder so. Ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, ist es wirklich wichtig, wie Deutschland abschneidet bei einem blöden Musikwettbewerb? Oder geht es den Leuten einfach nur darum, dass halt ihre Lieblingsband nicht mitmacht?
Wahrscheinlich Letzteres, oder?
Ich weiß es nicht, so wie ich es gelesen habe. Also ich will es nicht in diese Ecke. Also keine Sorge, wir gehen jetzt hier nicht in so eine politische Ecke. Aber ich habe stellenweise gedacht, so Leute, also die allermeisten interessieren sich eh nicht dafür. So, haben sie auch gesagt von wegen, naja, gucke ich halt wieder nicht rein. Warum flippt ihr aus, dass eine Core-Band jetzt nicht bei einem Popmusikfestival oder bei einer Europameisterschaft der Popmusik nicht mitmachen darf? Lynn, was sagst du dazu?
Ich glaube ganz, ganz ehrlich, also nicht jeder, der das jetzt irgendwie so dahinter Feuer und Flamme ist, hinter der Situation, ist A, Eskimo Callboy-Fan, kann ich mir jetzt nicht bei allen vorstellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele das so ein bisschen als Galionsfigur für Metal im ESC halt sehen. Hm. Wir haben letztes Jahr gesehen mit Blind Channel und Maneskin, dass sowas funktionieren kann. Ich meine, Lordi ist auch noch allen ein Begriff. Also wir haben eigentlich schon sehr viel Facetten von Rockmusik gesehen in dem ganzen Wettbewerb. Und ich glaube, die Leute sind jetzt enttäuscht. Metal-Fans sind jetzt enttäuscht, dass eine Metal-Band, die das größte Potenzial hat, wie auch immer, da hätten jetzt mitmachen können und es nicht geworden sind. Und das ist, glaube ich, dann ab einem gewissen Punkt hat das nichts mehr mit konstruktiver Argumentation oder Rationalität zu tun. Ich glaube, irgendwann wird es auch einfach emotional und auch emotional hochgebauscht. Das ist ja auch vollkommen legitim, dass Menschen sich so fühlen. Aber es ist halt, ja, es nimmt halt irgendwann dann abstruse Züge an, so wie du es gerade schon gesagt hast. Und dementsprechend.
Ja, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen unfair den anderen KünstlerInnen gegenüber. Es wurden ja 6 ausgewählt, die jetzt in diesem Vorentscheid sind. Dann wird halt ausgewählt, wer darf denn da jetzt zur Europameisterschaft mitfahren. Da sind teilweise auch Sachen bei, die sind halt auch echt nicht schlecht. Also ich finde es total unfair, halt zu sagen, guter Maßstab. Ja, also ich meine, ich gehe leider schwer davon aus, dass viele sich das noch nicht mal angehört haben, was da jetzt halt antreten soll, sondern halt per se gesagt haben.
Kennt man denn irgendwelche KünstlerInnen, die da so dabei sind?
Also ich weiß nicht, ob du Nico Suave kennst, alter Hip-Hop, deutscher Hip-Hop-Künstler, ist so ein, nee, mittlerweile ist es aber eher auch so Richtung, ich würde es mal Popmusik nennen. Der Song gefällt mir auch nicht so. Es gibt ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Ich habe es vorhin zwar gehört, das habe ich vergessen. Mail und Jonas, die waren bei The Voice of Germany mit dabei. Ist auch so klar. Die waren im Finale so, also die, wer das geguckt hat, vielleicht ist euch das ein Begriff, ich wusste es halt auch nicht. Pop-Rock-Duo. Klingt musikalisch für mich aber schon so ein bisschen wie Front Bottoms. Ich weiß nicht, Hanso, ob kennst du die?
Doch, die kenne ich.
Ja, so, also es geht so, sag ich mal, wenn du eine sehr poppige Variante davon nehmen würdest, wäre es so da eher. Den cool. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Und ansonsten halt, also Sachen, die halt auch so irgendwie ein bisschen wie Billie Eilish klingen oder so. Ja, aber jetzt halt nicht so, dass man halt mit Fackeln irgendwie vor der Tür stehen muss, von wegen, das ist alles scheiße und hier, das wird sofort in die Hose gehen, in Klammern. Who cares? eigentlich, ne? Also
ja, im Endeffekt schon.
Im Endeffekt, also ich bin tatsächlich Fan, ich gucke mir das super gerne an, aber einfach, weil ich halt offen für neue Musik bin. So, nicht, weil ich ein ganz toller Typ bin, sondern ich gucke mir einfach gerne an, was dann noch so auftritt. Es gibt immer mal wieder coole Sachen. Aber
gewinnt noch man einen, denn da bei, also sorry, gewinnt man gut. denn da über so wie bei DSDS, dass Leute dich anrufen? Oder gewinnt man da über so eine Jury?
Ich bin mir nicht mehr sicher, wie sie es mittlerweile machen. Sie, vor Jahren gab es das, glaube ich, mit Anrufen sogar. Mittlerweile ist da halt eine Jury, die jetzt halt ausgewählt hat, wer in diesem Vorentscheid darf. Ich weiß nicht,
oder ob kämpfen diese so Jury zwei Künstler immer so gegeneinander in so einer Arena mit Feuer.
Ich habe keine Ahnung, wie sie es mittlerweile machen. Früher wurde da angerufen. Es gab ja auch ganz früher von Stefan Raab oder von TV Total so eine Geschichte, wo die das halt in der Sendung gemacht haben. Okay. Das waren,
ich glaube,
SSDS GPS oder so.
Oh Gott, das war die Version mit den Bundesländern, war das.
Da hat Lena gewonnen. Doch, echt?
Ja, nee, da hat Lena nicht gewonnen. Lena hat wirklich beim Eurovision Song Contest
gewonnen. Ja, das weiß ich, aber das mit den Bundesländern, das war der Bundesvision Song Contest, was du meinst.
Bundesvision Song Contest. Der Rapp hat das dann nachgemacht, weil er es genauso cool fand, das für Deutschland zu machen. Waren auch ein paar coole Sachen bei. War T.S. Ullmann nicht dabei? Jennifer Rostock habe ich darüber kennengelernt. Weil die
Donuts waren da auch mal dabei.
Donuts waren auch mal da, stimmt. Ja. Also da waren schon einige gute deutsche Künstler dabei bei der Nummer vom Rapp. Beim ESC machen sie es, glaube ich, so, dass es teils ist. Weil in der Vergangenheit, das ist ja auch so ein bisschen ein kulturelles Ding, dass gewisse Länder sich halt nicht abkönnen. Und das ist mag bei uns im Westen so viel sein, aber es ist auch ganz viel auch im Balkanbereich so, ne? Gerade da, wo in den letzten 10, 20 Jahren viele Länder neu entstanden sind oder aufgespalten worden sind, keine Ahnung. Und irgendwann haben die halt gesagt, okay, bevor wir jetzt das alles nur über Telefonanrufe machen und nachher kriegt irgendwie ein Land gar keine Punkte, weil die mit dem anderen Land irgendwie ein Beef haben sie, glaube ich, so eine Jury mit eingeschaltet, dass es so teils läuft quasi. Es gibt einen Teil mit Punkten, es gibt auch so einen Teil mit Juryentscheid oder zusätzlichen Punkten, die dann von der Jury kommen.
Okay.
Naja. Ich finde es auch, also ich finde den ESC auch cool. Ich verfolge ihn jetzt so halb aufmerksam immer. Es gibt nochmal ein paar Künstler. Was Mike auch meinte, ich finde es immer interessant, die Künstler zu sehen und vor allen Dingen auch kulturelle Einflüsse bei den Künstlern. Du hast ja zum Beispiel England oder UK, die halt immer sehr, ja, es klingt halt wie englischer Pop, so. Das ist halt immer schwierig, wenn es nicht gerade ist. Aber du hast dann so ganz oft auch die Balkanstaaten, die halt sehr, sehr coole, ich sag jetzt mal, Folklore damit reinbringen. Island hatte letztes Jahr einen supergeilen Künstler. Ich weiß gar nicht, Daddy Frey heißt der. Der einfach so ein Solo-Elektro-Künstler, der dann irgendwie seine besten Freunde mit ins Schlepptau genommen hatte und dann als Gruppe aufgetreten ist. Und darunter in der Gruppe ist auch seine Frau. Und die machen total abgefahrene Videos, total abgedrehte Musik, die aber gut ins Ohr geht. Und haben auch irgendwie die Unterstützung von der Regierung in Island, weil das halt so cool funktioniert. Sowas halt. Das sind so Momente, dafür strahlt der ESC einfach, damit solche Künstler, Ausnahmekünstler halt immer so nach vorne gedrückt werden, so ein bisschen. Das ist schön. Das finde ich das, was ich am meisten daran mag im Endeffekt.
Findest du denn, dass das so ein sportliches Event ist? Oder andersrum gefragt, also wie findet ihr grundsätzlich die Idee, KünstlerInnen gegeneinander antreten zu lassen? Weil eigentlich ist es ja Musik schon so, finde ich das Coole an Musik, dass es eigentlich kein Wettbewerb sein muss.
Ja. Guter Punkt.
Mike, mach nur.
Ja, schwierig. Also ich fiebere da immer mit, aber einfach, weil ich sag mal, es gibt immer KünstlerInnen, wo man die Songs halt also besonders gut findet und dann halt sagt so, boah, ich glaube, die könnten das gewinnen. Und das ist halt eher so dieser Thrill, dahinter, okay, zu wissen oder nicht zu wissen, ob man da recht hat in dem Sinne. Aber letztendlich ist es halt für mich genauso auch wie beim Fußball, da bin ich halt eigentlich auch sehr gemäßigt, obwohl ich auch einen Lieblingsverein habe, ob da jetzt halt Deutschland gewinnt oder so oder wer auch immer, weißt du, also unter diesem Aspekt ist mir schnurzpiepen egal, da kann halt jedes beliebige Land einfach den Song, den ich am besten finde, subjektiv betrachtet, da würde ich es halt am meisten gönnen. So, das ist halt irgendwie das. Und das finde ich halt sehr unterhaltsam daran.
Ja, verstehe.
Finde ich auch ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil ich mittlerweile ein Mindset habe, dass Kunst, jetzt mal jetzt groß betrachtet, einfach nicht objektiv in einem objektiven Spiegel irgendwie betrachtet werden kann oder in einer objektiven Linse. Es ist so subjektiv, da streut so viel persönliche Meinung mit rein, wenn man darüber redet und sich das auch zu Gemüte führt. Und natürlich ist dann so ein Wettbewerb eigentlich vollkommen konträr zu der Idee von Kunst, ne, die im Auge des Betrachters quasi liegt, so wie der alte Spruch halt heißt. Und ja, also wie gesagt, es ist halt rumfiebern, es ist mir auch relativ egal, ob Deutschland gewinnt oder verliert oder welches Land. Ich finde es einfach nur schön, dass es halt einfach Künstler gibt, die dann halt besonders sind und auch dementsprechend da auch die Chance haben, dann bekannt zu werden. Mit ihrer Art, mit ihrer speziellen Art der Musik, der Kunst einfach. So.
Ja. Hanso, wäre das für dich eigentlich erstrebenswert, bei sowas mitzumachen? Also jetzt auch, wenn du jetzt sagst, so dich verfolgt das eigentlich gar nicht, aber wäre das etwas, wo du sagst, okay, wenn die jetzt anrufen würden, da hätte ich Bock mitzumachen oder wäre dir der Trubel da drumherum eigentlich viel zu viel?
Natürlich würde ich mitmachen. Also viele Dinge daran, die wir gerade besprochen haben, ne, finde ich ja durchaus auch kacke. Und ich glaube, ich würde viele Dinge, die dann passieren, wahrscheinlich auch mit eher einem wahrscheinlich etwas skeptischeren, aber auch komplett, also ich lebe ja, um es alles brennen zu sehen. Also wenn mich wirklich morgen jemand anruft und sagt, ihr könnt ja da jetzt mitmachen, natürlich mache ich damit. Alleine der Story halber.
Ja. Ja. Ich hab noch eine kleine These, um nochmal den Bogen vielleicht zu Eskimo Callboy zurückzufinden. Es wurde vom NDR, glaube ich, ja gesagt, naja, ihr dürft nicht mitmachen oder ihr sollt nicht mitmachen, weil ihr nicht radiotauglich seid und auch im in den Social-Media-Kommentaren wird jetzt auch alles rigoros gelöscht, was sich nur noch mit Eskimo Callboy halt oder um diese Band dreht. Das wollen sie komplett unterbinden, obwohl es auch es gab eine Petition tatsächlich, dass die da mitmachen sollen.
Als 100.000 Wildcard. Stimmen, 100.000 Unterschriften bei dieser Petition.
Also ich muss ja sagen, besser hätte es ja für Eskimo Callboy gar nicht laufen können, nee. Oder?
Absolut. Es ist wunderbare Werbung. Der Grund aber, vorgehaltener Hand, meine These, ganz persönliche These, warum sie nicht mitmachen, ist einfach A, die Kontroverse, die sie da letztlich auch noch selber angesprochen haben, um die älteren, schwierigen Songs, sage ich mal, und B, auch der Bandname. Ich bin mir nicht sicher, ob der öffentliche Rundfunk, die Öffentlich-Rechtlichen, sich in dieses Kreuzfeuer begeben wollen mit einer Band, die A, schwieriges Material in der Vergangenheit rausgebracht haben und B, einen Namen wie Eskimo Callboy halt haben. Und das halt quasi von Peter Urban dann im ARD oder ZDF oder so halt kommentieren zu lassen. Ohne dann wirklich quasi du wirst kritische Meinungen dazu bekommen. Also es gab sofort auch von Funk und Co. Auch kleine Reportagen darum, wer ist überhaupt diese Band, warum ist sie kontrovers? Also es hat sofort angefangen, ohne dass die dabei waren.
Ja.
Und Eskimo Callboy haben selber auch ein Video vor kurzem rausgebracht. Leider nicht so viele Klicks wie alles andere. Knapp 100.000, aber ich sag mal 400.000 dann auf die nächsten, so dass sie nicht dabei sind. Wo sie sich halt auch mit einem dänischen Forscher zusammengesetzt haben, um mal zu begutachten, warum ist dieser Name, warum ist der Begriff Eskimo schwierig. Und eine Aktion, die ich sehr gut finde, aber was ihnen jetzt nicht hilft, um bei diesem Wettbewerb mitzumachen.
Warum benennen sie sich denn da nicht einfach um?
Das ist halt der Plan, aber ich glaube, also diese einfach. Umbenennung ist halt, also das ist zeitlich, hat das nicht zusammengepasst so. Und das ist halt das Problem. Und für mich ist einfach das der Grund, warum sie nicht mitmachen. So, ganz einfach. Nicht, weil es Metal ist oder so, sondern einfach das.
Würde ich auch sagen.
Ist naheliegend, da würde ich auch sagen.
Denke ich,
oder? Ich meine, Lordi. Ich glaube, ja, Metal ist echt nicht das Argument.
Nee. Aber es war der einfachste Weg, da rauszukommen als Öffentlich-Rechtliche, glaube ich. Vermutlich. So, das war so, ja, okay, wenn wir sagen, das ist nicht radiotauglich, dann ist es vielleicht halbwegs nachvollziehbar. Wenn du halt in diese Thematik rutschst, wo sich Eskimo Callboy befinden, dann hast du ja direkt die gleichen wieder, die dann schreien, so, ja, das ist doch gar nicht diskriminieren und was weiß ich denn. Irgendwelche.
Ja, genau, so 4000 White Dudes in den Kommentaren.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Weißt du, so pasty okay. White Dudes, so, ja, das ist doch überhaupt nicht diskriminierend, so, ja. Ach, wirklich Torben, so, weißt du? Ja, keine Ahnung, es ist halt wirklich so das Ding. Entschuldigung, falls jetzt jemand Torben heißt und ich ihn jetzt nichts gegen dich, das war jetzt nur ein Beispiel.
Ja, also, ne, auch an unsere ZuhörerInnen, ich bin auch total gespannt auf eure Meinung noch, also ihr dürft die gerne auch uns nochmal kundtun, wenn ihr aber auch bisher der Meinung, oder wenn ihr der Meinung seid, naja, ist doch alles halb so wild, bitte guckt euch halt dieses Video auch mal an, und beschäftigt euch damit gerne, ich glaube, das ist nicht so schlecht, wenn man da so ein bisschen Kontext auch kriegt, warum das halt nicht so cool ist. So, jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viel über Gott und die Welt gesprochen, Hanso. Jetzt möchte ich auch gerne mal über Shoreline sprechen.
Gerne.
Endlich mal. vielleicht ein paar kurze Infos zu euch. Du hast ja zwar vorhin gesagt, was ihr so für Mucke macht, aber ihr habt vor 2 Wochen halt euer, ich glaube, zweites Album.
Korrekt.
Zweites Album rausgebracht. Genau. Ihr habt schon mit Bands wie Basement, Boss Männer, Hot Water Music gespielt. Vor kurzem, da war ich mir jetzt nicht sicher, Nathan Gray, hatte das stattgefunden oder ist das ausgefallen?
Nee, also wir hätten im Dezember eine Europa-Tour mit Nathan Gray spielen sollen, aber die wurde abgesagt.
Schade.
Schade.
Ja. Sehr, sehr schade. Voll schade. Ich habe mich voll drauf gefreut. Ich weiß noch,
ein
Jahr vor der Tour dachte ich so, oh, in einem Jahr ist die Tour, das klappt bestimmt.
Düdüm.
Düdüm. Ja. Schade.
Ja, Nathan Gray, Frontmann von Boys That Fire, für die, die es nicht wissen. Spätestens da klingelt es, glaube ich. Aber ein paar wenige Shows habt ihr ja zwischendurch gespielt, ne?
Genau, im Herbst haben wir so eine Handvoll Shows gemacht und die waren echt alle ziemlich toll. Also, ich meine, wir haben seitdem auch echt noch mal ein bisschen Musik veröffentlicht und weil das oft auch so die ersten Shows seit langem waren, auch so im Club ohne Abstand, also unter 2G-Regelung hatten die Leute auch richtig Bock. Aber es waren, ich bin mir relativ sicher, die besten Shoreline-Shows, die wir so gespielt haben bis jetzt.
Ach, geil.
Vom Gefühl her, ja.
Soundtechnisch seid ihr ein Ticken rauer, ein Ticken härter geworden, was, glaube ich, nicht nur an der Thematik liegt, die ihr, oder an den Themen, die ihr behandelt auf der Platte. Aber wie ist es denn? Oder anders, hat's mit den Themen zu tun, dass ihr das etwas eindringlicher auch musikalisch untermalt habt? Oder ist das, oder wie seid ihr dazu gekommen?
Ich glaube schon. Also ich würde behaupten, solche Dinge passieren bei uns eher unterbewusst. Also wir setzen uns nicht hin und sagen, oh, diese Textpassage ist jetzt besonders heavy. Lass das mal auch musikalisch besonders heavy machen. Also so viel, so viel künstlerische Kontrolle gab es nicht. Aber also der eigentliche Grund ist ja, es ist April 2020, alle sind zu Hause, ne? Und ich finde in meiner Wohnung, in meiner Hochhauswohnung mit über 100 Personen neben mir, finde ich heraus, dass ich shouten kann.
Ernsthaft? Oh mein Gott.
Das ist der Ursprung der ganzen Sache, ne? Und ich habe das halt geübt so. Ich habe auch durchaus ab und zu mit meinen Nachbarn gesprochen, aber die waren, also insgesamt waren alle cool damit. So. genau, und weil das jetzt, also weil das dann ging, ne, weil überraschenderweise ich das irgendwie aus irgendeinem Impuls heraus gelernt habe, haben wir das dann auch in den neuen Songs also benutzt. Da hatte ich Lust, das zu machen.
Witzig, dass du das so sagst. Ich habe nämlich, also eine Frage, die wäre eigentlich später gekommen, packe ich aber jetzt einfach direkt hinterher. Es gibt ja verhältnismäßig wenig, nennen wir sie jetzt mal, Emo, Indie, Pop-Punk, alles, was so da in diesem ganzen Konglomerat schwirrt, Bands in Deutschland. Es gibt einige, aber es gibt verhältnismäßig wenige und vor allen Dingen wenige, die sich einen gewissen Namen machen können. Ihr seid ja gerade gut dabei, ne? Ihr habt entsprechend auch schon mit der einen oder anderen namhafteren Band gespielt. Woran liegt das, meinst du?
Also ich finde es erstmal spannend, dass du das so empfindest, weil aus meiner Perspektive heraus finde ich, dass es unfassbar viele Emo-Bands und Punk-Bands in Deutschland gibt. Viele davon, glaube ich, passieren eher in diesem DIY-Kosmos. So dass sie wahrscheinlich auch, wenn man sich wirklich nicht aktiv damit beschäftigt und da irgendwie tief gräbt, wahrscheinlich auch einfach so vorbeifliegen. Wahrscheinlich gibt es auch genauso viele Deutsch-Punk-Bands, die ich nicht auf dem Schirm habe. So. Aber ich glaube, also einerseits liegt es eben so an dem DIY-Kosmos an sich, dass viele Bands auch da drin verbleiben. Auch durchaus aus positiven, also auch durchaus positiv gemeint. Also nicht so, dass ich denke, boah, die könnten alle mega groß werden, aber haben nicht das Zeug dazu, also so meine ich das nicht. Weil ich glaube, dass bei vielen Bands auch einfach nicht das Ziel ist, viel größer als diese DIY-Strukturen zu werden. Ne? Und das mag ich auch so sehr daran. Das ist auch das, was ich so daran schätze irgendwie. Deswegen, ja, würde ich so ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es gibt super viele Bands. Mhm. Woran, also, ein bisschen komplizierte Frage wahrscheinlich, aber was lässt dich denn mit dem Eindruck zurück, dass es so wenige Bands gibt?
Das ist schwierig. Es ist irgendwie eine Beobachtung. Ich meine, ich höre tendenziell auch mehr, sage ich mal, diese Richtung, als dass ich jetzt, so wie vielleicht vor 10 Jahren noch mehr irgendwie im Metalcore, Hardcore unterwegs war, selber immer in aber letzteren Bands gespielt habe. Und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, wenn es darum geht, komm, wir machen eine Local Show, dann hast du an Auswahl im Bereich Hardcore, Metalcore, gerade wenn du halt irgendwie aus dem Großraum Ruhrpott kommst, dann kannst du, also du machst einen Facebook-Post und hast sofort 100 Anfragen dazu.
Ja, ja.
So, das ist also als wenn, ne, also die Auswahl war schier unbegrenzt, zumindest vor der Pandemie. Mittlerweile weiß ich nicht, ob es noch so ist. Aber wenn es so darum ging, auch mal etwas, ich sag es mal, sanftere Töne zu bekommen, einfach auch um eine coole Mische reinzubekommen, hatte ich immer das Gefühl, dass da ist es recht rar drum gesät. Ich meine, gut, es gibt mittlerweile auch Bands wie Sperling zum Beispiel, also gerade viel, was auch bei Uncle M oder die mit Uncle M zusammenarbeiten oder auch Midsummer Records sind ja, glaube ich, so zwei der Labels, die in dem Zuge immer genannt werden sollten. Da passiert, glaube ich, relativ viel, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das so eine eigene Bubble für sich ist und das selten mal etwas rüberschwappt. Verstehst du, was ich meine?
Also ich glaube, es gibt mehr Metalcore-Bands, als es Emo-Punk-Bands gibt. Ja, das auf jeden Fall.
Das kann man feststellen, ja.
Da würde ich dir zustimmen, ja.
Lin, du machst ja das Roderock, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen.
Ja.
Hanso, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Roderock-Festival das Roderock in Aachen oder in der Ecke Aachen.
Das sagt
mir
leider nichts. Aber
alles gut, kann ich mit
leben. Ist normal. Ich viel dafür lernen.
Ist die normale Reaktion darauf und damit komme ich vollkommen klar, weil wir auch nicht so riesig sind. Aber Mike, ja, was wolltest du mich fragen?
Ja, da wäre jetzt einfach so eine Frage. Du bist ja auch immer wieder im Booking irgendwie mit einbezogen. Kannst du da vielleicht einen Einblick geben, was da so musikalisch so für Anfragen kommen vielleicht?
Also was man ja sagen muss, wir beschränken uns schon so auf diese Hardcore-Metalcore-Richtung, weil auch wenn es da sehr, sehr viele Bands gibt, funktioniert das gezeigt, dass es halt bei uns am besten funktioniert. Man muss sich das so vorstellen, dass wir halt sehr im ländlichen Bereich uns da bewegen. Aachen ist jetzt nicht die riesigste Stadt und auch da, wo wir dann veranstalten, ist es halt auch außerhalb von Aachen. Und dementsprechend gehst du so ein bisschen damit, was die breitere Masse halt hört. Also du machst so den Kompromiss zwischen nicht zu poppig, ja, oder nicht zu massentauglich, aber halt so massentauglich, dass halt zumindest die Metal-Fans vorbeikommen oder Metal- und Metalcore- und Hardcore-Fans vorbeikommen. Wir kriegen aber alle möglichen Anfragen. Also ich habe auch diverse Anfragen, auch aus der, ich sag jetzt mal Indie-Richtung, aus der Pop-Punk-Richtung, aus der, ja, auch aus der Power-Metal-Richtung, aber das ist halt dann dementsprechend, es ist halt ein riesen Pop-Pui. Das, was du schon sagtest, machst einen Facebook-Post und dann melden sich erstmal grundsätzlich alle. Und egal, ob du dazu schreibst, ja, vielleicht eher nur so Metalcore, Hardcore, egal, es melden sich grundsätzlich alle. Und was ich auf jeden Fall mal erzählen kann, weil du auch gerade sagtest, man will auch mal ruhigere Töne ansprechen. Eigentlich war immer der Plan, wenn wir mal groß genug sind, dass wir zwei Bühnen haben und dann die zweite Bühne quasi so ein bisschen auch seichtere Sachen anspricht. Fände ich halt super interessant mittlerweile. Früher wäre ich da vielleicht noch ein bisschen anders drauf gewesen diesbezüglich, aber es ist halt wirklich so, das, was auch Hansel, glaube ich, auch meinte, dadurch, dass es halt so ein bisschen DIY-mäßig ist, hat es nicht die riesen Aufmerksamkeit der breiteren Masse. Und dementsprechend ist es dann für uns als Festival auch weniger interessant. Natürlich könnte man sagen, mach doch einfach ein Emo-Festival und nenn's dann. Und dann quasi fahrt diesen Zug auch zu Ende, so nach dem Motto. Aber es ist halt schwierig, wenn man drüber nachdenkt, wo kommen die Leute her, kriegst du sie überhaupt bis dahin gezogen, was für Bands nimmst du dann, ne, so, das sind alles so Faktoren, die du dann einfach, wo du sagst, ja, okay, und steht natürlich auch die gesamte Crew dahinter, das ist auch natürlich so ein Riesending, wenn immer.
Jetzt ist, ihr kommt ja aus der Ecke Münster, oder aus Münster, kann man ja sagen, ne, Münster ist ja eigentlich auch für seinen, wenn ich, also als jemand, der nie in Münster gelebt hat, aber das so ein bisschen von aus betrachtet, ja auch immer für eine gewisse Punk- Schiene bekannt. Ich meine, Titus, ne, und Uncle M hatte da ja auch jahrelang seinen Sitz und so weiter. Skaters Palace, Vainstream. Ist da auch einfach die Szene so vorhanden oder ist das etwas, was, wo man grundsätzlich auch, sag ich mal, bundesweit irgendwie vernetzter ist?
Beides, würde ich sagen. Also ich Ich sage immer, dass Münster so auf zwei oder auf mehreren Ebenen der Musik Industrie oder wie auch immer du es nennen willst, so ganz gut vertreten ist. Ne? Du hast ja gerade schon das Vainstream erwähnt oder solche Agenturen wie Uncle M oder auch die Donuts kommen ja aus Münster oder aus Münster-Umgebung. Ne? Also recht viele doch recht professionelle, ne? Oder Menschen, die irgendwie professionell was mit Musik zu tun haben, die aber auch viel im Punk- und Hardcore-Bereich tätig sind oder waren. Und gleichzeitig gab es aber auch eine Zeit lang, so vor allem von 2016 bis so 17, 18, 19, wirklich eine Menge kleiner DIY-Punk-Bands aus Münster. Also so eine richtige Szene, wenn man so möchte, ne? Also die gleichen Leute, die die Shows veranstalten, sind die gleichen Leute, die auf die Shows kommen, sind die gleichen Leute, die in den Bands spielen. Und ich glaube, diese, also ja, vor allem so 18, 17, 18 rum, war das wirklich sehr ausgeprägt. Nur wo in einem Monat vielleicht so 3, 4 DIY-Shows gemacht wurden.
Krass.
Und dadurch, dass halt auch viele Bands von hier in der Zeit getourt sind, vor allem in Deutschland rum, hat sich das, glaube ich, so ein bisschen rumgesprochen. Und dann halt gepaart mit, also zum Beispiel dem Mainstream und solchen Sachen, ne? Hat man, also spricht man wirklich sehr oft darüber, dass Münster ja irgendwie so eine krasse Punkrock oder Punk- und Hardcore-Hochburg ist oder sei. Ich habe aktuell ehrlich gesagt eher den Eindruck, dass das ein bisschen zurückgegangen ist. Also durchaus wahrscheinlich durch die Pandemie so, aber so 2019, 20, wenn ich darüber nachdenke, gab es gar nicht mehr so viele Bands und es waren irgendwie auch echt nur noch so eine Handvoll Leute, die Shows gemacht haben oder die selber in Bands am Start waren. Jetzt aktuell ist es, glaube ich, wie so eine gewisse Renaissance, ne? Weil die ganzen Leute, die damals ein bisschen ausgebrannt waren, die haben jetzt lange genug Pause gehabt. Die haben jetzt alle wieder Bock.
Das ist ja auch eine Hoffnung, die man generell hat, dass da auch nicht nur die Leute, die auf die Shows gehen sollen, vor allen Dingen, auch wieder Bock haben, sondern halt auch gerade die Leute, die, naja, diese ganze Maschinerie halt auch ans Laufen bekommen oder am Laufen halten. Das ist ja auch wirklich gerade in dem Bereich, also quasi alle, die nicht Live Nation sind oder so, die da einfach super viel Herzblut reinstecken müssen, sehr viel Freizeit, sehr viel Geld auch und Risiko tragen. Die müssen natürlich auch dazu bereit sein, das zu tun. Und ohne die funktioniert das Ganze ja nicht. Das weiß, glaube ich, jeder, der irgendwie auch selber Shows macht oder gemacht hat.
Ja, ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir, die eigentlich nie Konzerte veranstaltet hat. Die also halt oft dort war und auch viel so zu tun hatte mit den Menschen, die so aktiv in der Szene involviert waren. Und die Freundin, die hat jetzt so richtig Lust, Konzerte zu veranstalten. Krass. Und so, also es gibt so eine Konzertgruppe in Münster, die nennt sich Tobsucht. Und ich schreibe da immer so rein, so, hey, lass uns doch das machen. Und hier, wenn ihr noch da eine Band braucht und so weiter. Also es ist echt richtig cool zu sehen, dass Leute irgendwie so super motiviert sind.
Ja. Mega.
Was ich vielleicht noch zu Münster sagen kann, das ist ja auch den Eindruck, den die paar Male, wo ich da war, zweimal auf dem Mainstream und ansonsten bei den Mokau-Partys halt schon mal da, aber ich finde irgendwie Münster, auch wenn du sagst, das hat so in der letzten Zeit so ein bisschen abgenommen vor der Pandemie, hat für mich immer einen sehr krassen Eindruck halt von dieser Szene statt gehabt. Mhm. Also ich bin das aus Aachen gar nicht so gewohnt, dass die Musik, die Kultur, die um diese Genres halt sich bildet, halt so auch nach außen hin in der Stadt zu sehen ist. Ne? Also gerade Haverkamp, Skaters Palace, wenn du da rumläufst in der Ecke, du merkst einfach so, du saugst es so ein bisschen mit auf und es ist auch kein Wunder, dass halt dann da auch das Mainstream stattfindet und da auch dann die Sputte ist und dann auch da das Skaters Palace ist. Und das, da bin ich auch ein bisschen neidisch drauf, auf dieses Treten nach außen quasi. Nicht nur in sich geschlossen als Szene, sondern auch wir haben Einfluss auf das Stadtgeschehen oder auf das Stadtbild so ein bisschen.
Also ich kann ja sagen, ich habe, glaube ich, 3-mal eine Show in Aachen gespielt. Du wohnst in Aachen, oder? Habe ich das gerade richtig drauf gehört?
Genau, ich sitze gerade in Aachen.
Und es waren alles 3 richtig Kackshows.
Kann ich vollkommen verstehen. Nee, ohne Scheiß.
Aber es lag, glaube ich, auch einfach an uns, weil es war halt 2017 oder 18. Also da hat sich haben sich nicht wirklich viele Menschen dafür interessiert, wenn Shoreline eine Aachen-Headline-Show gespielt haben.
Ja, kann ich vollkommen verstehen. Aachen hat leider ein großes Problem mit seiner alternativen Szene. Wenn es nicht gerade Techno ist, dann sind die immer sehr stiefmütterlich behandelt hier in dieser Ecke.
Ja.
Oder du musst halt Fjord heißen, dann machst du.
Ja, ich wollte gerade sagen, Fjord ist ja eigentlich die letzten. So,
die machen dann quasi den Laden voll, die Läden, die wir noch haben. Ja. Oder du hast eine Black Metal Show, aber der Black Metal ist auch so, die haben auch so eine krasse Szene-Zugehörigkeit, das ist auch der, das hat mich auch total verwundert. Ich bin auch nicht überhaupt nicht da drin in dem ganzen Ding, aber ich habe ein, zwei Mal so Metal, Black Metal Shows gemischt als Tonmann. Das war der Wahnsinn, wie viele Leute da auf einmal aufgeschlagen sind für so eine Local Black Metal Show. Also das ist, aber das ist auch das Einzige, was dann hier so Aachen zugange ist, dann in
dem entsprechend. Warst du denn mal in dem, bestimmt warst du da, in dem AZ in Aachen?
Ja, ja, also AZ und Musikbunker bin ich auch schon einige Shows habe ich da gesehen und bin auch selber auch im AZ aufgetreten, schon mit meiner Band.
Ja. Okay. Das AZ
eigentlich Aachen ein sehr, sehr schöner Laden.
Ist ja unfassbar. Also als ich da das erste Mal war, hat es mir schier die Sprache verschlagen. Auch so ein bisschen aus Angst, weil das ist ja so ein echt großer Bunker, ne? Der, hinter der Bühne geht es dann nochmal so gefühlt 1 Kilometer weiter durch irgendwelche baustellenartigen, vollgesprayten
zum
Keller, so mehr oder weniger. Das war schon sehr spannend, ne? Ich war da das als ich das erste Mal da gespielt habe, war ich ja 19 und ich bin im Allgäu aufgewachsen.
Ja, okay, klar, das ist so. Ja, komplett. Also das AZ, wenn man da noch kurz was zu sagen kann, ich bin dem AZ super dankbar, dass es da ist, weil es ist, wie gesagt, einer der letzten Bastionen für wirklich alternative Musik, auch ohne großen kommerziellen Gedanken. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, habe ich gestern noch drüber gesprochen mit einem Kollegen, dass die sich leider Gottes manchmal so ein bisschen in die Haare bekommen da vor Ort.
Normal. Normal.
Finde ich halt super schade, weil es halt so ein bisschen den eigentlichen Zweck und die Message dahinter aber dann verfälscht und es ist halt viel Kindergarten manchmal, der halt nicht sein muss dafür, dass man halt so eine tolle Kulturstätte halt ist und so viel auch, ich sag jetzt mal, sinnhafte alternative Kultur anbietet, ne? Und ja.
Also wenn es dich beruhigt, Lynn, als Person, die wirklich einige AZs in Deutschland oder irgendwie außerhalb von innen gesehen hat, ich glaube, jedes AZ zerreißt sich in seinem Plenum selbst. Und das gehört,
glaube ich, auch so ein bisschen dazu. Finde ich voll schade. Finde ich halt wirklich, wirklich schade. Es ist, naja, was will man machen? Ich bin froh, dass sie auf jeden Fall da sind, die AZs. Ja.
Dito.
Ist immer dankbar, um auch einfach Shows zu spielen, sage ich mal.
Voll, komplett. Also das ist ja also unser täglich Brot 2018 gewesen. Irgendwelche, also abgefahrenen Schuppen zu sehen. So.
War das schon mal in Mülheim im AZ, Hansol?
Ich wollte gerade fragen, ob das vergleichbar wäre mit dem Mülheimer AZ. Du warst okay.
Da war ich zum Beispiel noch nie.
Ja, Mülheim ist wild, ist absolut wild. Ist auch ganz wild, anderer Laden. Okay. Finde ich als Aachener, finde ich den Laden tatsächlich sehr wild in Mülheim. Echt? Riesige Halle, wirklich ein riesiges Ding.
Ist das das Ding mit diesem Holzofen im Backstage?
Boah, das kann gut sein. Ich weiß es aber tatsächlich nicht mehr. Ich kann mich nur noch an einen quasi so zylinderartigen Raum mit so Backsteinziegeln an den Wänden quasi erinnern, der unheimlich dreckig war. Da habe ich echt Schiss gehabt, da mich gegenzulehnen so ein bisschen. Also no hate fürs Mülheimer AZ, weil die Leute waren echt klasse. Aber und was ich mich daran erinnere, dass halt unser Backstage damals war halt so eine riesige Halle, wo Skate-Rampen drin stehen. So.
Cool.
Wir das haben ist dann, ja meistens war irgendwas gefahren. Super cool, nicht beheizt, arschkalt im Winter. Aber es war ein geiles Erlebnis. Und ich habe mich mit dem AZ, mit dem Verantwortlichen, der halt an dem Abend da war, halt super unterhalten. Auch ein super entspannter Typ über diverse Themen. Und, aber also ihr müsst da mal hin, das ist geil.
Ich bin überzeugt, dass das super ist. Also das abgefahrenste AZ, das ich jemals gesehen habe, war in Utrecht in den Niederlanden. Das war früher, also es ist so ein Squad, ne? Und es war früher so eine Verkaufsfläche für Rolls-Royce Autos. Also jetzt schon länger nicht mehr. Also so ganz große Verkaufsfläche, also so wie du es dir halt vorstellst, so ein Autoverkaufshaus, ne?
So aus Glas auch mit
Glas. Ja, auch viel mit Glas. Was? Und echt aber da drin haben die sich halt überall war halt so darstellende Kunst stattdessen. Das war richtig, richtig cool. Das war übrigens auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit 20 Jahren eine echte Marihuana-Pflanze gesehen habe. Also nicht nur eine. alles sehr aufregend, alles sehr faszinierend. Und der Typ, der uns betreut, also der Typ, der die Show gemacht hat, sah aus und er hieß genau so, nämlich Goofy.
Wahnsinn.
Die Spitze, Mann.
Ja. Wahnsinn.
Geil, ich überlege gerade, wie ich jetzt den Bogen zum nächsten Thema kriege, aber ich Ich mach's jetzt einfach mal so abrupt. Mir fehlt die Brücke, aber das so ein bisschen habe ich vielleicht eine. Wir haben jetzt ein bisschen über Uncle M auch gesprochen. Wir hatten den guten Mirko ja auch vor kurzem schon zu Gast und da haben wir über die Vinylkrise gesprochen. Ist ja gerade auch leider ein omnipräsentes Leidensthema, sagen wir mal so. Ihr hattet ja auch Probleme mit einer Pressung. Magst du mal da kurz was zu sagen und vielleicht auch, ob ihr generell auch, also ob es Probleme bei euch grundsätzlich gab, musstet ihr lange warten oder ging das einigermaßen vonstatten?
Also wir haben die Platte bestellt im April 2021 und veröffentlicht haben wir im Februar, also vor 2 Wochen. So. Und wir wollten eigentlich veröffentlichen Anfang Dezember. Das heißt, wir haben schon einmal verschoben, zumindest in unseren Kalendern, ohne dass wir es angekündigt haben. Und die Platte kam halt so 3 Wochen vor Release, also wirklich mega knapp davor. Zusätzlich dazu haben sie noch eine Farbe irgendwie falsch gedruckt. Also die offizielle Story ist so ein bisschen, ja, die haben also einfach das falsche Granulat benutzt. Wollen wir die Platten so annehmen? Also statt blau haben die Bierfarbe benutzt, was echt ganz schön aussieht. Also es trifft schon ganz gut, okay, die Farbe. Mit so orangenem Splatter. Also ist schon irgendwie ganz schick. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube einfach, dass sie dazu spät gemerkt haben, dass die dieses Granulat nicht haben. Und ich dann dachte, ey, komm, wir drucken das jetzt einfach so. Wenn es weg ist, ist es weg. Weil die meinten auch noch so, ja, hey, wir haben außersehen die falsche Farbe benutzt, aber wenn ihr die richtige Farbe haben wollt, drucken wir die natürlich, aber wir können euch leider nicht sagen, wann. So. Ach, und normalerweise ist es ja schon so, also, weißt du, wenn du zum Beispiel eine falsche Farbe bei Shirts bestellst oder so, dann drucken die das ja sofort, weil die ja gerade noch die Siebe oder halt in dem Fall die Master dann haben, so. Also, ja. Ich glaube, die hatten das einfach nicht und dachten sich, scheiß drauf.
Ja, ich habe sie bestellt. Leider ist sie noch nicht da, weil ich habe den großen Fehler gemacht, in Anführungsstrichen Fehler. Ich habe sie zusammen mit der bestellt. Nee, mit der Kampfsport.
Ah, okay.
Die kommt aber auch erst in 2 Wochen raus. Und ich bin auch Fan davon, dass das halt auch nicht alles irgendwie in Einzelpaketen kommt, tatsächlich. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt halt einen Monat warten, bis ich endlich eure Platte habe.
Aber
deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, wie sie aussieht. Aber freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Vielleicht noch mal kurz zur Musik. Ihr habt, oder das haben wir gerade auch schon kurz angerissen, ein paar, sagen wir mal, kritischere Themen drin oder durchweg. Ich sag mal, Disconnected zum Beispiel, da geht's um die Klimakrise. Meat Free Youth ist, glaube ich, wie der Name schon sagt, relativ eindeutig kritischer Konsum. Und Konnichiwa, Erfahrung mit anti-asiatischem Rassismus. Habt ihr da eigentlich Gegenwind bekommen in irgendeiner Form? Also ich meine, wer nach vorne prescht, der kriegt ja ganz gerne auch mal irgendwie einen Konter, ne?
Also sehr wenig. Das war insgesamt eine sehr bestärkende Veröffentlichung. Also sowohl, also eigentlich durch die Bank, alle Themen. Also vor allem Konnichiwa war für mich ein sehr positives Erlebnis. Also wenn sich Leute gemeldet haben, dann meistens, weil sie sich gemeldet haben, dass sie Ähnliches erfahren haben oder einfach aus Zuspruch. Ne? Es gab zu Meat for Youth, beziehungsweise auch zu, wir haben davor so eine Soli-Kampagne für einen Lebenshof gemacht. Da war der Slogan noch Meat is for Losers, also durchaus ein bisschen kontroverser. Da haben wir so ein bisschen links und rechts so ein bisschen Lack bekommen, so von so Onkel, von so vielleicht auch so,
ja.
Aber auch, also auch ein bisschen verständlich, ne? Eine Schulfreundin von mir, die ich super lange nicht gesehen habe, also mit der saß ich während der Schulzeit echt lange neben ihr. Von der habe ich gehört, also nicht mal persönlich, dass sie es richtig scheiße findet. Also so scheiße, dass sie sich gar nicht mehr so, also gar nicht mehr so richtig Bock hätte, mich zu treffen. Das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Ach, andererseits, keine Ahnung. Ich glaube, mir ist das auch einfach, also erstmal, ich war so ein bisschen überrascht, dass Leute tatsächlich davon sich darüber aufregen. So, ich dachte so, eine Punkband, die das Thema Veganismus behandelt, das schockt ja keinen mehr so richtig. Und das war auch gar nicht unser
Ziel. Irgendwie Character, ne? So ein richtiger, genau, Character-Trait für Punkbands eigentlich, ja.
Also das war eigentlich auch unser Ziel so, ne, dass das Thema an sich jetzt schockierend ist, sondern uns ging es ja mehr darum, Leute, die sowieso schon auch mit uns in einem Boot sind, ne, irgendwie so eine, ein Gespräch mit denen anzufangen und dann auch sich gegenseitig irgendwie so zu checken, ne, dass man dass man nicht die einzige Person ist, die so denkt, ne? Also darum ging es ja eigentlich zumindest mir, oder zumindest dachte ich, dass es das ist, was es realistisch tun kann, ne? Und ich war da so ein bisschen überrascht und ein bisschen verdutzt, so dass es tatsächlich noch diesen Effekt hat, dass Leute das scheiße finden, ne? Naja, eigentlich auch witzig. Ja.
Ich habe mir das Album auch eben noch angehört, im Sturm quasi noch auf, auch noch mal gerade beim Einkaufen.
Geht ja nur 10 Minuten.
Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja mit der Musik so keine Berührungspunkte. Das war jetzt nochmal so ein aktives, sich mit einem neuen Einfluss mal auseinandersetzen, was ich sehr, sehr interessant fand, dann doch, das Erlebnis dazu. Und klar, Konnichiwa finde ich einen super Song mit einer super Message. Was mir tatsächlich nachhaltig noch ein bisschen im Kopf geblieben ist, war White Boys Club, glaube ich, heißt der Song, ne? Weil das auch ein Thema ist, womit ich mich auch so ein bisschen auseinandergesetzt habe in letzter Zeit. Ich bin ja bei unserem Podcast der TikTok-User und folge halt da auch einigen POC-Musikern im alternativen Hardcore-Bereich. Und gab es eine Diskussion darüber von der Band Zulu, Hardcore-Band aus Amerika, dass halt quasi dieser Bereich, dieser Hardcore-Bereich ja auch entsprechend mal nicht nur von weißen Dudes halt mal besetzt wird, weil ich sag jetzt mal, das ist ja die letzten 30 Jahre so der Status quo gewesen. Oder die letzten 40 oder weiß ich wie viele. Ja. Und dass die POC halt entsprechend auch eigentlich mal auch Geschichten haben, die erzählt werden können, die von Weißen gar nicht so erzählt werden können. Und fand ich eigentlich sehr, 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 sehr interessant. Und ich fand auch den Song halt von euch dann auch sehr interessant, also die Perspektive darauf mal zu hören. Zu sagen, ey, wir entsprechen nicht der Norm und dementsprechend müssen wir mit Rückschlägen bei Shows zum Beispiel sprechen oder müssen uns überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen, weil irgendwelche Leute das als bare Münze für uns als Band nehmen quasi, dass wir nicht dem Status quo entsprechen. Um das mal zum Album dazu zu sagen. Und da schlägt ja auch Konnichiwa im Endeffekt mit in diese Kerbe. Das ist ja, ne, die komplimentieren sich da sehr, sehr gut.
Ja, freut mich, dass es dir was gegeben hat. Selbst wenn es nur dieser Gedanke war, ne? Danke.
Ich glaube, in letzter Zeit habe ich sowieso den Trichter, dass mich so ein bisschen abfuckt, dass dieser ganze mainstreamigere Hardcore halt wirklich sehr an Message verloren hat. Und das ist halt dann mal schön, gerade bei so kleineren Künstlern, da ist es halt noch nicht so weg, dass die halt nochmal wirklich eine Message, auch ein Thema haben, was halt mehr Inhalt bietet, als statt einfach nur Unity, wie man so schön karikativ man sagt halt. Ja. Ne?
Es braucht mehr H2Os. In dieser Welt.
Aber genau. Hast du denn das Gefühl, dass das tatsächlich auch abgenommen hat? Also wirklich die Idee dahinter, sich auch mal mit kritischen Themen auseinanderzusetzen? Also gut, wir haben jetzt Kampfsport, bestes Beispiel, die gerade auch sehr, sehr kritisch Corona-Schwurbler-Szene sich dazu geäußert hat in der ersten Single von der neuen Platte. Aber grundsätzlich, nimmst du das auch so wahr, oder?
Dass immer weniger Bands sich politisch äußern, meinst du?
Politisch äußern, ja.
Boah, ich bin ja so richtig dolle in der Bubble drin. Das heißt, also ich glaube, aus meiner Perspektive könnte ich dir jetzt ad hoc so 5 Bands aufzählen, wo ich das sagen würde, dass die auf jeden Fall übelst politisch sind. Ne? Zum Beispiel eine Band wie Giver oder sowas, ne? Alleine
schon. Ja, klar.
Oh, aus Deutschland, ne?
Giver. Aber ich glaube, es gibt ja, was so Punk und Emo angeht, immer schon so 2 Riegen. Das eine ist so super, also wie der Name vielleicht auch schon sagt, so Emo-Musik, ne? Auch so amerikanische Emo-Musik wie Citizen oder sowas, die ja per se auch gar nicht so sehr politisch sind in ihren Texten. Zumindest, also die ich kenne. Und ich empfand das eigentlich auch nie als störend. Eigentlich die Zeit, wo ich mich so ein bisschen loslöste von so den Strike Anywheres dieser Welt und mich so ein bisschen musikalisch weiterentwickelt habe, waren das meistens auch Bands, die nicht politisch waren. Und das war, ich glaube, das ist auch in der Zeit, wo die Bands groß geworden sind, war das vielleicht direkt diese Welle nach so ultrapolitischen Bands wie Anti-Flag. Ne? Und ich glaube, dass diese, also so sehr outspoken Bands, dass das einfach immer so in Wellen kommt. Ne? Und vielleicht ist jetzt, also ohne das jetzt so in so Boxen kategorisieren zu wollen, aber vielleicht, weil die letzten Bands, die erfolgreich waren oder so groß geworden sind, die ja weniger politisch waren, vielleicht werden es die nächsten wieder sein, ne? Wer weiß. Hm.
Lin, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben ja, es war rund um Trump, ich weiß jetzt nicht, in welcher, zu welchem Zeitpunkt ja. Das war, ob es um die Wahlen herum war. Ich glaube, es müsste um die letzten Wahlen herum gewesen sein. Klar, also so lange machen wir das hier jetzt auch noch nicht. Hatten wir ja auch kurz darüber gesprochen, dass damals George W. Bush, da gab es ja auch irgendwie die Punk Against Bush Sampler und sowas. Da war es halt, für mein Empfinden zumindest, sehr viel krasser. Und ist dann aber in dem Zuge so um Trump, hatte ich persönlich halt das Gefühl, dass da halt nicht so viel passiert ist irgendwie.
Mhm. Mhm. Kann ich mich dran erinnern. Aber war es nicht auch während der Trump-Zeit so ein bisschen das, Anti-Flag, glaube ich sogar, waren es doch, die auch immer noch sehr politisch unterwegs waren, auch gerade so sehr anti-Trump geschossen haben?
Ja, mit Sicherheit. Also
das war, glaube ich, so das Ding, ja. Und ich glaube, wir kamen darauf, weil Green Day quasi so, ne, und das ist auch für Hansel jetzt gerade so ein Ding mit Green Day, weil du eben meintest, das war damals so dein Go-To-Ding. Die sind natürlich in der Bush-Ära voll aufgegangen mit ihrer politischen Message. Und jetzt gerade ist es halt, also sie tragen es immer noch auf den Konzerten nach außen, soweit ich das mitbekomme, aber es ist halt musikalisch vielleicht nicht mehr der Main Selling Point. Es ist ein bisschen nach hinten gerutscht. Ne? American Idiot ist halt nicht mehr in allen Alben vertreten, so nach dem Motto. Mhm.
Jetzt hast du ja schon mehrfach gesagt, du bist irgendwie ein bisschen eher in deiner Bubble oder Chris, vielleicht jetzt nicht unbedingt so mit, was so da draußen passiert, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. ich weiß auch nicht, also vermutlich hast du auch keinen TikTok-Account.
Oh doch. Auf Hast jeden du? Fall. Ah,
schön.
100, also, ich freu mich. Ich habe meine Augen schon 15 Mal quadratisch geguckt auf TikTok. Wenn nicht sogar schon öfter.
Okay, krass. Es ist ja gerade so, man fühlt es zumindest, also so KünstlerInnen oder in dem Fall Künstler tatsächlich wie Machine Gun Kelly. Mhm. Dann gibt es halt auch so Leute wie Kenny Hoopler, Swecko und so weiter, die wirklich sehr viel in dieser ganzen TikTok-Ära richtig groß geworden sind, die jetzt so eine Art Emo, und jetzt ist wieder Emo, welche Definition von Emo man auch immer nimmt, nehmen wir jetzt einfach diese populäre 2000er Pop-Punk, was auch immer, Szene-Ding. Nimmst du das wahr, so was, dass da gerade irgendwas passiert, oder ist das eher so, geht das auch an dir vorbei?
Nee, ich habe schon viel, ich habe schon echt viel Machine Gun Kelly gehört, so 2020. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also ein Album und ein Künstler, wo ich es sehr gut kann, dass mir der Künstler als auch die Inhalte der Songs komplett egal sind. So, ich finde das Album musikalisch interessant und es hat mir auch was gegeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Machine Gun Kelly oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er mit Nicht-Künstlernamen heißt, dass das ein
echt. Ja, ich glaube, der heißt genauso.
Nein, das ist Quatsch. Geburtsname.
Ja, ich taufe dich auf den Namen Machine. Genau.
Und sein Vater hieß halt Gunn, das war ein Zufall.
Ja. Aber, die Mutter Kelly.
Ja, genau. Oh Gott. Das ist halt auch einfach kein cooler Typ ist. So, ich bin mir auch schon bewusst, dass der wahrscheinlich ein sehr problematische, also ich sah letztens zum Beispiel ein Video, wo er auch früher in seiner Karriere, wo er durchaus, glaube ich, noch mehr Rapper war, als er jetzt ist, irgendwas über minderjährige Mädchen oder so sagte oder sowas. Oder mit Kylie Jenner oder sowas.
Ja.
Ich glaube, das hat dann auch die Runde gemacht. Und keine Ahnung. Ich meine, fair enough, ist relativ alt, das Video so, aber trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass der Typ halt schon problematisch ist. Ne? Und es gab so 2020 habe ich das schon alles sehr, trotzdem so sehr aufgesaugt, ne, weil ich, also wie gesagt, weil mir der Inhalt und der Typ halt egal waren, da konnte ich das, also habe ich das genossen, ne, einfach mal Musik hören zu können, ohne dass ich mich direkt in die Band oder die Künstlerin verlieben muss, die das macht, in allen Aspekten. Das hat schon ein bisschen erleichtert. Das ist auch quasi die Fähigkeit, Pop gut zu finden. Ne? Also viele Klar. Dinge im Pop-Kontext finde ich cool und höre ich auch irgendwie gerne, aber ohne, dass ich den Artist dahinter jetzt vollkommen gut finden muss. So. Also diese Fähigkeit zu haben, ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Ne? Und dann wiederum habe ich dann wieder so, weil ich lange dann keine kleineren Punkbands mehr gehört habe, bin ich dann mal ein bisschen zurückgegangen und habe dann gecheckt, oh, es ist Also wie sehr mich das erfüllt, wenn ich eine Band wirklich cool finden kann. Also wo ich nicht diese Trennung machen muss, ne? Also ist jetzt kein Grund, warum ich das Album, wie hieß es noch, Tickets to My Downfall oder so. Ich finde auch immer noch gut, ne? Aber es ist jetzt immer so mit Vorbehalt, ne? Wenn du weißt, was ich meine.
Ja. Es ist tatsächlich super interessant. Also ich habe ich bin gerade dabei, ein Feature über Swagcode zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst.
Ich habe vorhin reingehört, ja. Es klang alles sehr ähnlich, muss ich sagen.
Ja, ja, das ist auch fast alles von Travis Barker produziert. Ja. Also es ist halt gefühlt gerade, und für jemanden, der, also ich höre das halt sehr, sehr gerne, aber mir wird's auch langsam zu viel, muss ich sagen. Es fühlt sich an wie so eine riesige, wie so einen riesigen Koffer, den irgendjemand aufgemacht hat, und die kommen jetzt alle raus. Da kommen jetzt alle Travis Barker Songs raus.
Ja, verstehe.
So ein Clown-Auto.
Genau.
Kommt dann einer nach dem anderen raus, so.
Aber was ich halt super spannend finde, ist eben dieser Swecko oder halt auch Kenny Hoopla oder Machine Gun Kelly ja gerade angesprochen, die haben ja teilweise vorher auch einfach ganz andere Sachen gemacht. Also kommen halt irgendwie aus dem Hip-Hop oder so, geben jetzt aber auch kein F-Wort auf Genres. Also machen halt gerade irgendwie, was sie wollen, ne? Also meinst du, dass es halt gerade irgendwie, sage ich mal, in 2022 auch etwas, was einfach auch funktioniert durch das Internet und dass man eh überall von allem bespielt wird?
Voll. Also ich glaube, da diese, wenn man das so nennen möchte, diese neue Pop-Punk-Welle, wie auch immer man das nennen möchte, dass das schon irgendwie, also ich finde das schon auch generell cool, dass so Gitarrenmusik, die so grob Punkrock ist oder so, zumindest sich da hineinlehnt oder viele Elemente davon aufgreift, dass die wieder so populär ist. Das finde ich schon cool. Kenny Hoopla zum Beispiel, bestes Beispiel dafür, für einen Artist, den ich echt cool finde. Also
geil.
Ich habe mich da mal jetzt ehrlich gesagt auch textlich nicht so super tief mit auseinandergesetzt, aber zum Beispiel sind die Sachen, die er davor gemacht hat, ja, zum Beispiel dieses How can I rest in peace if I'm buried, if I'm buried by a highway.
Genau.
Das finde ich halt übelst cool. Und es ist auch also so innovativ gute Musik, ne, wo ich nicht sagen muss, es ist einfach okay produzierter Pop, so, sondern es macht schon was mit mir. Mhm. Und auch dieses Album, das er gemacht hat mit Travis Barker, oder diese EP, die fand ich auch echt toll. Also so, sogar so, dass ich mich da ganz drauf einlassen kann. Nicht so, nicht mit Vorbehalt.
freut mich. Ich glaube, unsere HörerInnen wissen, dass ich auch großer Fan bin. Also in jeder zweiten Folge fällt dieser Name mindestens einmal. Lin, du wolltest was sagen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, weil wir auch darüber sprechen wollten, über natürlich dann auch Machine Gun Kelly, habe ich so bei mir selber beobachtet, dass so ein bisschen meine Meinung über ihn halt über die Zeit dann doch sehr sich gewandelt hat über die letzten anderthalb Jahre, keine Ahnung. So als dann Tickets oder generell so die ersten, es waren ja keine Singles, es waren ja nur so Art Snippets oder so. Als er hier Misery Business von Paramore gecovert hatte. Also das erste losging, dass er gesagt hat so, ich ziehe jetzt den Rap so ein bisschen beiseite und fange jetzt an mit so rockigeren Sachen. Fand ich das tatsächlich sehr, sehr geil, weil ich das vorige Album auch cool fand, auf eine ganz andere Art. Halt auch dieses, also ich bin da so ähnlich, ich konsumiere das halt mehr, ich mache mir da auch nicht so viel Gedanken hinter, aber dafür war das halt sehr, sehr gut. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt sind wir Gitarre in der Hand, jetzt hat der Travis Barker dabei, das ist eigentlich ziemlich geil. Und alles, was er auch danach dann noch so veröffentlicht hatte, so YouTube, kleinere YouTube-Videos, die da hingehen, haben mich so ein bisschen drauf gehypt, auf dieses Album. Und ich habe das wirklich sehr, sehr viel gehört und auch verschlungen. Nur irgendwie ist er halt als öffentliche Person halt wirklich sehr schwierig. Also sei es jetzt die problematischen Aussagen oder sei es sein generelles Verhalten, wo ich immer so denke, Bruder, du bist 31.
Bruder.
Ja, ja, es ist halt echt so, ne? Also wenn er ein, zwei Mal I think I'm not okay oder sowas singt, von mir aus, ist vollkommen okay und ist sicherlich auch ein Thema, was man ansprechen kann. Wenn er aber irgendwie jedes Mal oder fast ausschließlich irgendwann Songs darüber schreibt, wie beschissen es ihm geht, weil er irgendwie eine Verflossene hat und sonst irgendwas, dann wirkt es halt irgendwann dann doch wieder plakativ. Und dann muss man entweder in den Modus gehen, den man dann hat, so zu sagen, ich konsumiere das nur noch und sag, ich gebe mich mit den Lyrics und den Typen nicht mehr ab. Oder man hat da irgendwie kein, also zumindest war es bei mir irgendwann der Punkt, wo ich dann irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte. Und dann ist das so, es hat so ein bisschen was mit Authentizität zu tun auch, ne? Und ich finde jetzt, weiß nicht, Mike, ob du da auch gleich hin wolltest, aber der neue Song mit Willow zusammen, ist halt genau das. Er ist halt einfach 31 und er kann halt nicht darüber singen, dass er ein
Emo-Girl
haben möchte. So, es ist halt so.
Vor allem ist sie nicht auch, das ist die Tochter von Will Smith, oder?
Das ist die Tochter von Will Smith, ja.
Und die ist auch noch nicht so alt, glaube ich, oder?
Doch, sie ist schon in ihren 20ern, nicht. Ist sie aber schon.
Wirklich, okay.
In ihren 20ern ist sie auf
jeden Fall. Es ist trotzdem weird.
Ja.
Ich finde, da bin ich auch tatsächlich ein bisschen traurig drüber, weil ich von Willow ein sehr hohes, also ich hatte ein sehr hohes Bild von ihr. Ich fand, das war eine sehr integre Künstlerin, die auch sehr für ihr Wort oder für das, was sie so sehr Prinzipien hatte, für die sie gestanden hat. Mhm. Und ich finde, das mit dem Emo-Girl hat sie so ein bisschen so aus dem Fenster geworfen. Für halt mal eben einen Hit oder einen guten Song mit Machine Gun Kelly, so, weißt du? Es ist halt so, also ich will jetzt nicht mutmaßen, vielleicht ist da auch eine ganz andere Story dahinter, aber ja. Es wirkt halt irgendwie komisch dann für sie. Ja.
Wie hoch ist der Cringe-Faktor bei dir gewesen, als du das gehört hast, Hanso?
Gar nicht so hoch. Aber auch gar nicht.
Okay.
Weißt du, es gibt so viele Bands aus Deutschland, die ich unfassbar cringe finde. aber halt auch, weil ich die versuche ernst zu nehmen. Also textlich und inhaltlich. Und also nicht, dass ich jetzt Machine Gun Kelly als Person nicht ernst nehmen würde, so. Weil er weiß ja nicht mal, dass ich existiere. Es könnte nicht egaler sein als meine Meinung zu ihm oder so. Aber weil ich halt nicht diesen Anspruch daran habe, ne, denke ich mir halt so, klar, neuer Machine Gun Kelly Song, der Emo Girl heißt, klar, höre ich mir an. Klar, es ist ein bisschen albern, aber so what? Ne, da finde ich der Cringe passiert bei mir immer so, weil sobald Leute versuchen, irgendwas zu sein und es dann so phänomenal scheitert. Ich bin ja auch so ein großer Gossip-Typ so dafür. Aber okay. Keine Ahnung, ich glaube, es hält sich alles noch so in Grenzen.
Okay. Ich bin gerade versucht, nach einem Beispiel zu fragen.
Jetzt überlege ich mal. Also, ich glaube, man kann das ja also unter Vorbehalt sagen, ne? Ich habe in letzter Zeit echt oft eine Werbung gesehen von einer Band, die heißen Hafensängers. Kennt ihr die? Seid ihr mit denen befreundet? Ja. Seid ihr close mit denen?
Nein, das waren, glaube ich, welche von Light Your Anchor, glaube ich. Weiß nicht, ob du
das kann
die
sein.
Noch kennst.
Keine Ahnung, kann schon sein. Und ich habe mich wirklich nicht so viel mit dieser Band beschäftigt. Und vielleicht kann das sein, dass das alles coole Typen sind. So. Und dann, also der Song heißt irgendwie Gewinner. Und ach man, ey. Also das war mir so unangenehm, es zu schauen. Nicht, weil ich das jetzt besonders schlecht fand oder so. Weil ich glaube, die Hook zum Beispiel, das ist voll der Ohrwurm. Ich habe das voll lange im Kopf. Und ich glaube, es ist gar nicht mal so ein schlechter Song. Ne? Aber viel davon war so, also es ging, glaube ich, eher ironisch, also selbstironisch, auch so über so ein Trainingsprogramm, das sie machen wollten. Boah, Mann, und ach, keine Ahnung. Ich meine, wie gesagt, alles fair, also alles Fairness. Und ich möchte selten irgendwie es gehört ja schon viel dazu, eine Musik zu schreiben, die aufzunehmen, zu veröffentlichen. Ne? Deswegen möchte ich gar nicht so despektierlich dazu sein. Aber so in kleinen Cringe-Momenten erhaltet das schon so ein bisschen meinen Tag.
Ich muss gestehen, das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge mit Mirko besprochen. Ich weiß, vermutlich kennst du ihn auch, Zirkel. Der ist ja auch.
Ja, voll, kenne ich.
Ja, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich hatte leider halt auch da so einen kleinen Cringe-Moment. Ich weiß nicht, irgendeine Single hatte ich gehört und dachte so, oh, weiß ich nicht. Irgendwie, das fühlt sich ein bisschen zu gewollt an, so von wegen, ich will jetzt auch in diese Machine Gun Kelly Richtung.
Also ich habe einen Kommentar gelesen, der gegen Machine Gun Kelly auf Wish bestellt. Und ich finde,
ja, irgendwie so. Das habe ich gefühlt, ja, das muss ich leider gestehen.
Ich
mein,
aber ich
was ist das? Sorry.
Zirkel, ohne Scheiß, nach der Folge habe ich mir das angehört,
ja.
Weil ich musste sie ja schneiden im Endeffekt. Und dann habe ich gedacht, dann hörst du jetzt einfach mal rein. Und ja, ich verstehe das, Mike, aber ich finde den Song gegen Finn, ist das ein Song gegen Finn Kliemann? Keine Ahnung, es ist aber auf jeden Fall
kompletter Respekt von meiner Seite aus, wenn das so ist.
Also, es ist halt auf jeden Fall, es nimmt ihn auf jeden Fall auf die Schippe. Und das fand ich sehr sympathisch, muss ich sagen, weil ich kann Finn Kliemann jetzt auch nicht so hundertprozentig leiden. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz geil, dass er dann so einen Song, der so leicht mit der, ne, so einen leichten Seitenhieb auf ihn halt.
Also, bringt. Warte mal, hat Zirkel nicht irgendwie so einen Song, der geht so, Ach, ich hab's komplett vergessen. Ich hab's wirklich komplett vergessen.
Ja, der Song, den ich meine, da ist so, wenn Kliman alles kann, warum rettet er nicht Punkrock, ist, glaube ich, eine Hook da aus dem Song. Und dann muss ich jetzt sagen, es ist so, ja.
Ist schon cool.
ist schon verdammt cool.
Ist ja, schon cool.
Kann ich schon gut mitleben, so.
Ich glaube, wo ich einfach schon direkt ab, also so ein bisschen, wo ich schon Vorurteile geschlossen habe, sobald ich noch einen Artist sehe, der alles rosa macht, mit ja. einer prägnanten Gitarre und blondierten Haaren irgendwie so Pop-Punk macht, denke ich mir, okay. Weißt du, 2020 ist schon vorbei, so ein bisschen.
Ja. Das war halt auch mein Eindruck, das hatte ich halt bei uns da auch im Teamchat dann reingehauen und meinte so, Leute, das ist also in meinen Augen einfach so Copycat. Das, also fällt das dem keinem auf? Warum ist das
überhaupt so, ne? Aber selbst hier, ne, wenn es Leute gibt, die das neu entdecken, ne, und vielleicht auch gar nicht so Fußball-Nerds sind, wie wir es sind, ne? Und die es cool finden, ne, dann fair, ne?
Das finde ich auch, ich glaube auch, also ich kenne ihn nicht, ne? Ich glaube, wir sollten, wenn er Lust hat, auch den Zirkel super gerne mal einladen einfach.
Voll.
Ich super gerne mit ihm mal austauschen.
Doch, lass mal machen, da habe ich Bock drauf.
Weil, also ich finde es halt auch eigentlich kacke, über Leute herzuziehen in einem Podcast und die können halt gar nichts dagegen sagen und wissen es wahrscheinlich auch gar nicht, dass man das tut. deswegen würde ich ihnen auch gerne die Chance geben. Aber das ist halt einfach mein Eindruck. Ich meine, ich schimpfe mich halt irgendwie was mit Musik. Journalist oder Kritiker, deswegen nehme ich mir das Recht dafür mal raus, auch so eine Meinung zu vertreten. Aber ja.
Klar, also weißt du, zusätzlich dazu gibt's genug Bilder und Musik von mir da draußen, über die sich andere Leute lustig machen können. Deswegen finde ich es schon okay. Er kann ja zurückschießen. Man kann mich, glaube ich, auch gut scheiße finden.
Eben. Ich glaube, der folgt uns sogar bei Instagram. Das finde ich sogar voll gut. Das hat ihn wieder ein bisschen sympathischer gemacht.
Er kann auf jeden Fall über sich selber lachen. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr ein gutes Attribut. Damit kann ich leben. Ja.
Fazit: Zirkel ist eigentlich voll cool. So.
Ja, genau, Feuer. Lass den einladen. Habe ich Bock drauf, Mike. Lass mal machen.
Machen wir. Ja, Jungs, wir kommen, glaube ich, so langsam. Also wir haben die berühmt-berüchtigte 1,5-Stunden-Marke gleich gerissen. Deswegen würde ich so langsam zum Ende kommen. Aber wie immer, auch in dieser Folge müssen wir natürlich auch unsere Spotify-Playlist beschießen. Wir knallen natürlich erstmal alles rein, was wir heute schon in dieser Folge bisher besprochen haben. Aber jeder von euch und ich auch gerne darf natürlich auch nur drei dedizierte Songs auswählen, die da unbedingt mit rein sollen, wo die Leute mal reinhören sollten. Hansel, natürlich darfst du den Anfang machen, wenn du magst.
Ich würde gerne irgendwas von der neuen Anxious-Platte draufpacken. Ich glaube, Little Green House heißt die Platte. Welcher Song ist mir eigentlich egal. Das finde ich alle extrem gut. Dann würde ich gerne, drei hast du gesagt, ne?
Drei Stück, ja.
Dann würde ich gerne was von Phantom Bell draufpacken. Kennt ihr die Band?
Ich glaube nicht.
Das ist eine Band aus Bremen, zumindest so aus dem Bremen-Umfeld. Da spielt der ehemalige Schlagzeuger von The Dead Notes mit, falls euch die Band was
sagt. Ah, cool.
Genau. Die haben für mich, glaube ich, das Album des Jahres geschrieben. Davon sind jetzt so zwei Singles draußen. Es klingt alles so sehr, also sehr hardcoreig, sehr, also schon so Richtung Title Fight.
Cool. Mäßig. Dann höre ich auf jeden Fall rein.
Da bist du, glaube ich, an der richtigen Stelle, Mike. Separate Ways zum Beispiel könntest du anhören. Ist ein echt toller Track.
Okay.
Und dann packe ich noch drauf, ich glaube, irgendwas von der Band Slope. Die habe ich letztes Jahr ultra viel gehört. Großer Fan.
Spielen dieses Jahr bei Wacken?
Ja, Mann.
Tatsächlich. Voll krass.
Ja, Mann.
Das ja, finde ich mega geil. Also,
und die haben bei dir noch auf dem Festival gespielt damals. Haben, ich kann mich noch ganz genau dran erinnern.
Vor Jahren mal auch so eine kleine Festivalreihe gehabt, so ein Indoor-Ding. Wege sind kurz vom Ruhrpott in den Niederrhein. Da habe ich die halt mal eingeladen, so, weil man kannte sich halt auch irgendwie über Ecken. Ist halt immer für mich so eine coole Erfolgsgeschichte, wenn so eine Band dann halt auch auf einmal auf so ein Festival spielen kann. So, das ist voll krass.
Ja, mega cool.
Ja. Lin, du machst, das waren, glaube ich, deine drei, ne?
Ja. Yep.
Genau, Linda, mach doch gerne mal weiter.
Ja, dadurch, dass ich, wie gesagt, euer Album gehört habe, Hansol, und ich halt diese zwei, drei Songs, die ich eben meinte, einmal erwähnt hatte, die ich sehr interessant fand, nehme ich noch mal einen Song von einer EP, die ich letztes Jahr im Dezember sehr gepriesen hatte, von dem Hip-Hop-Künstler Haxan. Das ist der Der ist, glaube ich, auch Sänger, nicht glaube ich, ich weiß es, er ist der Sänger der
Cobra Winter.
Cobra Winter, genau, auch eine super geile Kombi. Aber das ist Gargoyle-EP oder Album von ihm hat mich so dermaßen aus den Latschen gekippt letztes Jahr. Das fand ich der Hammer. Und davon nehme ich halt quasi auch in Anlehnung an eure Songs, eure Themen, Der Fremde. Da hatte er jetzt vor kurzem auf Instagram nochmal die Behind the Scenes zu dem Video mal so gepostet und das fand ich eigentlich super interessant. Also ich mag ihn wirklich. Ich finde ihn ein klasse Typ und ist sehr sympathisch und deshalb nehme ich ihn mal mit in diese Playlist wieder. Dann nehme ich, genau, wir hatten letztes Mal über Landmarks auch gesprochen, Mike, in der letzten Folge, in den New Releases mit dem Song mit Drew York von Straight from the Path. Und die haben jetzt tatsächlich den nächsten Featuring-Song rausgehauen. Ich glaube, heute kam der raus oder diese Woche mit dem Bernard, glaube ich, von Chunk No Captain Chunk. Ist auch so eine Band, die ich, keine Ahnung, die finde ich einfach gut. Die finde ich so party, so, ne? Das ist so das Day-to-Member des kleinen Mannes.
Ja, Easycore, ja.
Easycore, ja, aber ich finde die einfach lustig. Die sind am Boden geblieben, lustige Typen. Und dementsprechend nehme ich halt den Single Suffocate von Landmarks mit dem Sänger von Chunk No Captain Chunk. Und dann als letzte habe ich mir natürlich nicht rausgesucht. Ich hatte mir nur zwei bis jetzt überlegt gehabt. Nein, nehme ich von der Band Bad Omens den Song The Grey. Bad Omens bringen, glaube ich, Ende des Monats ihr Album raus. Ist so eine Metalcore-Band aus Amerika, sind bei Sumerian Records. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, glaube ich, ist so die nächste Hype-Band nach Spiritbox.
Die hatten irgendwie fünf Singles
rausgehauen. Qualitativ, Songwriting-Technik meiner Meinung nach super hohes Niveau und könnte so das Ding werden, was jetzt übelst einschlägt nach Spiritbox halt. Deswegen nehme ich halt, wie gesagt, von Bad Omens The Grey.
Cool. Wurde mir letztens bei Twitch tatsächlich, ich mache ja seit kurzem auch Twitch-Krams und wurde mir da auch nahegelegt, mal reinzuhören. Hatte ich vorher nie getan, fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Ja, da mache ich natürlich auch noch ein bisschen was. Die Band Violent Soho. Ich hänge im Moment total im australischen Punk-Garage-Rock-Kosmos irgendwie fest. Da kommt gerade so ultra viel Neues raus, auch so Dune Rats und Skeks und sowas, feiere ich alles. Wild and Soul mit Covered in Chrome, finde ich mega Hit, höre ich im Moment total viel. Dann die Band Kali Masi aus Chicago mit dem Song Her Palms Were Red, finde ich mega geil. Ist nicht von der ganz neuen Platte, sondern von der davor.
Spitzenband,
ja. Finde ich auch richtig, richtig geil, unbedingt mal reinhören. Auch ein super neuer Song. Port Noir ist eine schwedische Progressive, sie nennt es Progressive Dark Pop oder so.
Es ist Progressive Rock, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es ist nicht so hart, dass es Metal ist, aber es ist auch nicht so weich, dass es Pop ist. Also Pop, weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Aber catchy. Ohne Ende catchy, die Band.
Super cool. Sweet and Salt heißt der Song. Hat so eine irgendwie so Surf-Rock-Gitarre drin, so ein bisschen. Das finde ich total catchy. Mir voll gut gefallen. Ja, und da sind wir schon. Da hab ich meine drei und damit haben wir's. Ey, ich freue mich total, Hanso, dass du die Zeit gefunden hast, dass du dir den Spaß mit uns gegeben hast bei diesem Fußball-Talk heute. Und ihr habt bald Shows, ich glaube, über das ganze Jahr verteilt, wenn ich das hier so sehe, ne?
Also echt viele Shows im Sommer gebucht. Und wenn die Hälfte davon klappt, bin ich schon happy. Also wir spielen fast überall in Mittel- und Norddeutschland. Also wir spielen auch ein bisschen im Süden, aber keine Ahnung, wer das auschecken möchte, der kann sich ja gerne auf unsere Instagram-Seite begeben.
Tut das unbedingt, unter anderem auch mit Lagwagon, sehe ich hier gerade.
Ich bin gespannt, ey. Wir haben einmal mit denen gespielt, und dann kam Joey Cape auf mich zu und meinte so, hey, ein guter Freund von mir hat gesagt, ich soll eure Band unbedingt auschecken. Ihr seid richtig cool, meinte er. Habe ich ihn gefragt, oh, ist ja nett, so, wer war denn der Freund? Dann hat er angefangen so zu stottern, so, habe ich irgendwie vergessen.
Aber Joey Cape ist total cool. Also ich habe mal ein Interview mit dem gehabt, das ging irgendwie über eine Stunde oder so. weil das vor dem Konzert nicht mehr stattfinden konnte, mussten wir das nach dem Konzert machen. Und dann hat er einfach, während er gegessen hat, die ganze Zeit mit mir gequatscht und diesen Slot halt unfassbar ausgereizt. Mirko saß auch daneben die ganze Zeit. Und wir haben über alles gesprochen. Ja, sogar über irgendwie, wo Lagwagon vor Jahren mal mit Metallica gespielt haben oder so, so random Zeugs. Ja. Und er meinte die ganze Zeit, ich würde voll gutes Englisch sprechen für einen Deutschen und so. Und ich würde auch gar nicht so deutsch aussehen, sondern eher wie ein Amerikaner. Und es ist komplett weird.
Ist das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung?
Nein, keine Ahnung. Aber es war halt, also in dem Moment war das, also ich fand das nett. Also es war ein sehr nettes Gespräch. Ich glaube, der ist auch ein cooler Typ.
Er war auch sehr nett. Ja. Also ich bin gespannt. Vielleicht erinnert er sich ja sogar an uns. Wir werden sehen.
Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das, dass vielleicht auch alles einfach stattfinden kann, dass überhaupt Dinge stattfinden werden, dieses Jahr, sagen wir mal. Ja, und alles Gute einfach. Grüß mal die anderen Jungs.
Mache ich. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Gerne. Feedback, ne, Leute, Morkop Podcast jetzt bei Instagram auschecken, gerne dahin. Weitersagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.